So Leute, ob ihr es glaubt oder nicht, in Frankfurt geht die Post ab. Was das heißt, das erklären wir euch heute in aller Ausführlichkeit mit unserem Gast im Bestzeit-Podcast von Philipp Lieber und Ralf Scholz. Ja, Frankfurt. Frankfurt macht was, ja. In Frankfurt passiert was. Das gilt in vielerlei Hinsicht. Aber heute ist eine besondere Folge, ja, weil so oft haben wir auch nicht das Label exklusiv drauf. Manchmal machen wir das, wenn wir irgendeinen Quatsch erzählen. Heute erzählen wir keinen Quatsch, sondern heute diskutieren wir sehr ausführlich, sehr intensiv und sehr spannend mit Andreas Bechmann. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht als Zehnkämpfer. Ich darf ja aus dem Nähkästchen plaudern. Philipp musste dann doch nochmal nachschlagen, ja, weil ihr habt euch im Nationaltrikot nicht gekreuzt. Andreas ist eine ganze Ecke jünger als du. Genau. Seine Erfolge waren auch im Juniorenbereich als Junioren-Europameister im Zehnkampf, also schon beachtlich. Aber das ist heute zwar auch ein Thema bei uns, um mal klarzumachen, wo er überhaupt herkommt, aber Marathon. Ja, und die Zukunft des Marathons und wohin die Reise gehen kann, das ist unser Thema. Aber das machen wir gleich im Gespräch. Du bist nicht zu Hause, ich bin nicht zu Hause. Was ist los?
Wir sind beide nicht zu Hause. Wir haben uns heute auch schon mal gesehen in anderer Runde. Diesmal war es dann nicht die Podcastaufnahme, sondern es ging.
Ich musste kurz nachdenken, wo haben wir denn uns heute schon gesehen? Aber das fiel mir dann wieder ein.
Der Tag ist schon so voll gewesen. Ja. Ja, dann denkst du, wo haben wir schon gesehen? Nein, wir haben uns heute schon mal gesehen in einem anderen Call, wo es um einen anderen Marathon geht, der jetzt aber relativ bald stattfindet. Und da war der Hintergrund sehr interessant, denn unsere beiden anderen Call-Teilnehmer, die waren so, hä, wo seid ihr denn? Der eine hat Palmen im Hintergrund, der andere so voralpenländisches, wie soll ich sagen, Architektur, und die anderen beiden saßen im Büro.
Und wir wurden zu Recht beschimpft.
Wir wurden minimal beschimpft, was uns einfällt, so in den Call zu kommen und das denen unter die Nase zu reiben. Naja, ich sag mal, es ist ja immer gut, also Selbstständigkeit hat manche Vorteile, auch manche Nachteile, aber ein großer Vorteil ist, dass man ja schon nicht ganz so ortsgebunden häufig ist. Also das ist ja das Schöne, dass man auch sagen kann, wir nennen es jetzt Neudeutsch, also du kannst ja sagen, bei dir ist ein Triathlon-Camp, kann man eigentlich sagen, okay, das ist ein guter Claim. Ich kann einfach so Neudeutsch sagen, ich mache hier ein bisschen Workation im Alpenvorland. Ich bin hier, genieße natürlich die tolle Natur und auch das tolle Wetter heute zumindest. Das ist wirklich Traumwetter, muss man sagen, mit Sonnenschein, blauem Himmel, so wie man das sich in Bayern in Bilderbüchern ausmalt. Aber ich kann hier auch arbeiten und ich arbeite hier auch jeden Tag. Insofern ja, also sind wir sehr zu beneiden.
Ja, absolut. Ich bin auch vor Adventura noch in der Vorbereitung meines eigenen Camps. Das fängt ja jetzt am kommenden Samstag erst an. Last-Minute-Mover jederzeit vorbeikommen. Heute war es tatsächlich heute Vormittag relativ bewölkt und dann schon noch ein bisschen frisch, windig, aber das hat man ja häufiger logischerweise. Ich bin auch tatsächlich schon gelaufen heute, ne? Da kam dann die Sonne raus, war mir dann gleich wieder viel zu warm, ne? Also diese ganz schweren Dinge, die man so hat an so einem Arbeitstag, ne? Dass ja, es einem, ja, ne? Ja. Zu warm wird beim Laufen zwischendurch, ne? Aber wir haben ja unseren ersten Call heute Morgen bezüglich des Hamburg-Marathons durchaus auch, also nicht nur sehr kreativ beenden können. Das macht ja immer Spaß mit den Verantwortlichen da, allen voran mit Frank Thaleiser, mit dem Renndirektor. Sondern wir haben ja tatsächlich auch wieder Goodies für euch, ja, denn wir haben es ja beim letzten Mal schon gesagt, wir haben ein kleines Projekt vor, nämlich zwischen dem Marathon in Hamburg und dem Halbmarathon, beide werden wir kommentarmäßig begleiten, haben wir auch noch eine kleine Podcast-Sonderfolge, die wir dort gemeinsam mit den Veranstaltern ausrichten werden. Und da ist Publikum dabei und da könnt ihr dabei sein. Und wir haben uns jetzt geeinigt, ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, alle Interessierten schreiben uns bitte, ne?
Genau, ich glaube, es wird einen Modus geben, wo man sich auch direkt bei den Veranstaltern des Hamburg-Marathons melden kann. Aber wir haben jetzt gesagt, wir machen trotzdem, weil ein paar Leute mir oder uns auf dem Bestzeit-Account schon geschrieben hatten, wie das denn jetzt genau ist, dass man sich anmelden kann, weil ein paar schon Angst hatten, dass sonst die Plätze schnell weg sind. Also Punkt 1 erstmal, genau. Es wird einen Live-Podcast geben, unmittelbar nach dem Marathon und vor dem Halbmarathon in einem relativ eng bemessenen Zeitfenster, weil Ralf ja und ich, wir werden auch den Halbmarathon danach kommentieren dürfen. Es wird aber ein Live-Podcast sein. Wir werden sehr, sehr, sehr coole Gäste haben. Wir sagen noch nicht welche. Da gibt es noch ein paar Haken erstmal hinterzusetzen. Aber die Gästeliste, die wir uns wünschen und die davor auch auf der Strecke waren, zumindest in Teilen, die steht. Und das wird eine sehr coole Folge werden. Da bin ich mir schon jetzt schon sicher. Vielleicht auch eine emotionale Folge. Und ich habe gedacht, dass wir 50 Plätze haben. Frank hat uns zumindest heute Morgen gesagt, der Raum wäre, da wäre auch mehr Platz noch. Also sagen wir mal so, wir gehen jetzt mal mit 50 rein. Wenn wir jetzt sehr schnell merken sollten, die 50 reichen nicht, dann hätten wir noch Optionen, das ein bisschen aufzustocken. Aber besser, ihr meldet euch trotzdem schnell. First come, first serve. Wer bei uns notiert ist, hat erstmal einen Platz sicher. Das heißt, ihr schreibt uns, wenn ihr dabei sein wollt, einfach eine Mail erstmal an bestzeit.podcast@gmail.com. bestzeit.podcast@gmail.com. Und jeder und jede, die sich da jetzt erstmal melden, also bitte nicht für die ganze Familie oder so, also in Ausnahmefällen, wenn jetzt jemand da mit der ganzen Family dort wäre und da läuft, dann...
Also Family würde ich schon sagen, aber vielleicht nicht mit dem ganzen Laufclub.
Ja, genau. Also wenn jetzt halt natürlich jetzt schon 10 Leute kommen und sagen, ich habe 5 Personen, dann ist halt 50 schnell weg so. Das wäre dann für manche vielleicht ein bisschen unfair, aber wir finden eine Lösung. Wir wollen natürlich immer alles möglich machen. Bestenfalls schreibt ihr für euch und maximal einen Partner. Wenn es jetzt irgendwas anderes ist, was das sonst kompliziert macht, dann schreibt uns gerne mal den Sachverhalt, dann kriegen wir da auch was hin. Aber genau, schreibt uns eine E-Mail. Wir leiten das an die Veranstalter weiter. Ihr seid dann auf der offiziellen Gästeliste und alle Infos gibt es dann in dem Falle dann auch von denen, wo das sein wird, wie ihr da reinkommt und so weiter. Aber... Beeilt euch. Es haben schon einige geschrieben, die uns schon geschrieben haben, die nehme ich jetzt schon mal mit auf, weil ich noch nicht den Modus, wir hatten den Modus noch nicht geklärt, wie wir die dann erfassen, aber schnell sein lohnt sich auf jeden Fall und wir freuen uns sehr, einmal mehr auf einen Live-Podcast und dann natürlich auch euch zu treffen. Insofern, ja, schreibt uns.
Ja, vor allen Dingen, es ist ja das eine, bei dem Laufevent dabei zu sein, ja, aber dann zwischen den beiden Wettbewerben, ja, und der Halbmarathon ist ja extra auf den Nachmittag verlegt worden nach dem vergangenen Jahr, weil sehr viel Zuspruch etc. und deshalb auch eine Aufwertung auf Seiten des Veranstalters zu sagen, hey, das übertragen wir auch, da können sich dann auch eben sehr viele Leute wiederfinden in dem Livestream. Und deshalb werden wir ja auch weiter dann da beschäftigt sein und das Ganze kommentarmäßig begleiten. Also das ist schon ziemlich cool, dass wir da eine Folge gemeinsam machen können. Das Ganze steht natürlich in den Shownotes drin, genauso wie der Partner zu unserer heutigen Folge. Das ist mal wieder und ja lange schon mit uns unterwegs, AG1. Unterwegs ist ein gutes Stichwort, ja, weil ihr kennt das natürlich, wenn ihr unterwegs seid, habt ihr immer die perfekte Ernährung, ihr habt immer die perfekte Unterstützung, was eure Bedürfnisse an Nahrung, an Nährstoffen, an Vitaminen, an wertigen Mineralien hat. Nein, habt ihr natürlich nicht. Ja, und selbst hier im Camp, ja, habe ich nach wenigen Tagen jetzt schon gemerkt, okay, es gibt ein sehr geiles Buffet morgens, es gibt ein sehr geiles Buffet abends, aber mittags fange ich schon den Schlendrian an. Weißt du, dann holt man sich mal eine halbe Pizza, ja, oder mal ein Sandwich oder mal ein Schokocroissant, ja, oder natürlich ein Eis. Aber im Prinzip schon nicht so geil. Manchmal auch ein bisschen zu wenig tatsächlich, weil, ne, wenn du morgens Sport, nachmittags Sport, dann ist das schnell zu wenig. Auf Nährstoffe habe ich da schon gar nicht geachtet, ja, und da bin ich natürlich saufroh, dass es erstens die Travel Packs von AG1 gibt. Plus, wir haben noch ein Angebot, ja, und das ist gerade aktuell und läuft natürlich dann auch über unseren Link in den Shownotes.
Ja, du sagst es, Ralf, Kalorien, die sind natürlich wichtig, gerade wenn man sich in einem Trainingslager beispielsweise befindet, aber Nährstoffe sind natürlich auch wichtig und da gilt es natürlich besonders drauf zu achten, weil wenn man viel Sport treibt, dann ist dann natürlich auch der Verbrauch wesentlich höher, beziehungsweise wird auch ausgeschwemmt und da ist natürlich AG1 eine sehr einfache, sehr praktische Lösung, euch einfach jeden Tag eine Routine anzueignen, die euch optimal versorgt. Ich möchte die Travel Packs nicht mehr missen und die sind inzwischen ja auch redesigned worden. Das war vor 1-2 Monaten der Fall, als die dann endlich rauskamen und zwar sind das jetzt relativ schmale Sticks sozusagen. Die könnt ihr also super in eurem Shaker transportieren, wenn ihr unterwegs seid, nehmt also gar keinen Platz weg. Und ja, ich trinke AG1 seit gut 4 Jahren inzwischen, ist einfach super fürs Immunsystem natürlich, für eure Energie, Fokus und auch für eure Verdauung. Und weil wir natürlich schon länger nicht mehr drüber gesprochen haben, hätte ich jetzt auch mal gesagt, so die 15 grundlegenden Supplements, diese All-in-One-Lösung, die enthalten eben Vitamin B12, Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E, Zink, Magnesium, Calcium, Selen, Chrom, Mangan, Molybdän und vieles mehr, und damit seid ihr rundum top versorgt und braucht eben nur ein Produkt und nicht viele verschiedene, und das macht das Ganze einfach sehr, sehr einfach, da eine Routine draus zu machen. Es ist auf der Kölner Liste, was natürlich wichtig ist für diejenigen, die auch sicherstellen wollen, dass sie da nicht irgendwelche Substanzen zu sich nehmen, die potenziell einen Dopingtest triggern, und es ist eben auch Informed Choice zertifiziert. Ralf hat schon gesagt, ganz besonderes Goodie und Aktion jetzt im April ist eben, dass ihr nicht 5, sondern 10 AG1 Travel Packs bekommt, wenn ihr ein Monatsabo abschließt. Das Monatsabo enthält wie immer natürlich eine Monatspackung AG1, und es gibt außerdem noch ein Welcome Pack von AG1 mit dazu, mit Aufbewahrungsdose, Shaker, einer Flasche Vitamin D3 und K2 und eben besagten 10 Travel Packs. Das Ganze kriegt ihr über unseren Link, den Special Deal, drinkag1.com/bestzeit, drinkag1.com/bestzeit, oder einfach in die Shownotes schauen.
Genau, und dann haben wir mit AG1 natürlich einen altvertrauten Partner an unserer Seite, und neue Ideen sind aber das Thema, das wir gleich mit Andreas Bechmann besprechen. Philipp, wir haben ja schon viel über die Orientierung, die Ausrichtung, die Programmatik, die USPs von Laufveranstaltungen gesprochen. Ja, wir hatten ja doch eine relativ umfangreiche Folge zum Halbmarathon inzwischen ja schon von Berlin gemacht. Berlin ist immer outstanding, ja, ist immer rekordorientiert, das ganz große Ding. Aber was machen die anderen? Ja, Hamburg hat seinen Weg auch gefunden dazwischen. Ja, ist ja praktisch so an der Nahtstelle zwischen den Majors und den anderen Marathons. Ja, in Spanien läuft halt das alles über eben einen sehr großen Sponsor, der sich da auf die Fahne geschrieben hat, mit sehr, sehr viel Geld die Top-Leute zu akquirieren, aber ja auch inzwischen in die gesamte Lauf-Community hinein sehr, sehr stark wirkt. Aber was machen jetzt Frankfurt? Was machen Düsseldorf? Was machen Köln? Was machen München? Wie positionieren die sich? Ja, und wir haben eine Menge diskutiert, und wir haben eine Menge Rückmeldungen dazu bekommen in der Vergangenheit. Nicht nur positive Rückmeldungen, aber das ist ja auch in Ordnung so. Und jetzt plötzlich gibt es Optionen, auch wenn in dieser Woche das erstmal anders klang, nämlich mit der Schlagzeile Frankfurt Marathon an London verkauft. Was geht da ab? Revolution in deinem Sport. Was passiert da gerade?
Ja, es gab schon mal vor einigen Jahren das Bestreben eines holländischen Veranstalters, deutsche Laufveranstaltungen aufzukaufen, was in Teilen erfolgt ist, in Teilen auch nicht. Ich habe das damals das erste Mal überhaupt mitbekommen, dass das so ein Ding ist, dass du als vielleicht Veranstalter irgendwie mehrere Veranstaltungen logischerweise in deinem Land hast, ja, aber dass du dann auch international expandierst, das war mir gar nicht so geläufig. Da scheint eine gewisse Renaissance da zu sein. Es gibt natürlich große Veranstalter, da gehört allen voran der London Marathon dazu, die, glaube ich, gar nicht wissen, wohin mit ihrem Geld. Die gleichzeitig aber auch das Problem haben, dass sie ihre Hauptveranstaltung, der London Marathon, so dermaßen überbucht ist, dass sie gefühlt wahrscheinlich 10 London Marathons back-to-back machen könnten. Und da vermutlich nach Optionen suchen, wie man das vielleicht auch zukünftig, das interessierte Klientel ja auch trotzdem mitnehmen kann. Ich kann mir vorstellen, dass das so eine Nummer werden wird. Man expandiert in andere Städte, kauft da bestehende Veranstaltungen auf. Das heißt, du hast ja einen festen Kundenstamm, eine feste Struktur. Und machst du vielleicht einen Modus draus, dass man irgendwann quasi so eine Art Quali-System für die Amateure entwickelt, dass man sagt, pass auf, du musst hier laufen, und wenn du die beiden Events erfolgreich hinter dich gebracht hast, dann bist du in so einer Anwärterschaft vielleicht auf den großen London-Marathon. Ob das gut ist oder ob das vielleicht nicht so gut ist, das ist mal dahingestellt, aber spannend ist natürlich, dass dieses Aufkaufen sozusagen der bisherigen Veranstaltungsagentur des Frankfurt Marathons natürlich vielleicht auch Raum schafft für andere Mitbewerber, die auch innovative Konzepte haben oder beziehungsweise innovative Konzepte jetzt auch eingereicht haben. Da gehört natürlich vor allem Andreas Bechmann dazu. Und der hat sich da sehr viele Gedanken zu gemacht, spannende Gedanken gemacht, wo er das auch hinentwickeln will. Und ja.
ja, es gab ja noch so eine kryptische andere Gründung, wo ja viele gesagt haben, was wird denn das jetzt, ja? Euro Classics oder wie hieß jetzt diese Zusammenkunft von verschiedenen europäischen Marathons, und da stand ja London weit raus, ja, wo alle gesagt haben, hä, wieso jetzt Kopenhagen und Lissabon und ja eben auch Frankfurt, was ist der Hintergrund, ja? Und jetzt wird es so langsam deutlich. Lissabon ist nämlich auch aufgekauft worden von dem London Marathon. London Marathon Events heißt die Firma dahinter, ja, und da erkennt man schon, wo die Reise hingehen kann. Es gab noch eine weitere Meldung, die natürlich auch in der Szene sehr viel Beachtung gefunden hat, dass London überlegt, an zwei Tagen stattzufinden, damit sie ihren massiven Überhang an Bewerbungen halt irgendwie kanalisieren können. Also die Idee dann halt nicht nur einmal 50, sondern zweimal 50.000 laufen zu lassen, an einem Wochenende wohlgemerkt. Aber eben auch dieses ganze Prozedere, was du geschildert hast, dass es vielleicht ein Quali-System gibt, ja, also das ist ja nicht ganz unähnlich, wie das beim Ironman auch läuft, dass man über ein Quali-System dann eben zu einer entsprechenden Weltmeisterschaft gelangen kann. Mit allen Vor- und Nachteilen, ja, mit allen Einschränkungen natürlich auch, die sich damit verbinden, ja, weil möglicherweise kannst du dich dann gar nicht mehr so ohne weiteres direkt beim London Marathon bewerben. Ja, da bin ich sehr gespannt, wie das aufschlägt in der Szene. Deshalb war es für uns eine wirklich außergewöhnliche Option, hier mal eine exklusive Idee zu entwickeln, nämlich mit Andreas Bechmann. Ich habe schon gesagt, eigentlich als Zehnkämpfer unterwegs, aber auch als Unternehmer unterwegs, als Funktionär unterwegs im Frankfurter Raum. Das alles wird er uns gleich noch schildern. Sehr spannend, sehr zukunftsorientiert. Und mit einer klaren Idee, nicht zuletzt für den Frankfurt-Marathon.
Ja, und da ist er auch schon. Wir freuen uns sehr, ihn heute zu Gast haben zu dürfen bei uns im Podcast. Denn heute ist ein großer Tag. Heute gibt es große News, die Frankfurt betreffen, die den Frankfurt-Marathon betreffen. Und jemand, der auch in Frankfurt schon lange Sport macht und für die Eintracht startet, der ist heute hier bei uns. Und das ist Andreas Bechmann. Andreas, grüß dich erstmal. Wie geht's dir? Das sind sehr umtriebige Tage. Kriegt man da noch irgendwie das alles halbwegs gebalanced mit Sport und den beruflichen Herausforderungen?
Ja, hi Philipp, danke, dass ich heute bei euch sein darf. Und ja, ich mache das ja schon nicht seit gestern, sondern habe schon Leistungssport und unternehmerische Gründungen und Ehrenamt öfter gemanagt. Und ja, du hast schon recht, sind spannende Zeiten. War ganz schön, dass jetzt ein paar Feiertage waren. Da kamen ein paar weniger E-Mails rein, da konnte man sich ein bisschen mehr auf den Sport konzentrieren. Und sind spannende Zeiten und freue mich sehr aufs Gespräch heute.
Also eigentlich bist du ja auch in der klassischen Vorbereitung, respektive in der Saisonvorbereitung, aber wir haben das eben schon gesagt, nicht als Läufer, sondern als Zehnkämpfer. Ja? Wie geht's dir? Wie steht's? Alles schmerzfrei? Das ist ja immer die entscheidende Frage beim Zehnkampf. Ne?
Ja, ich glaube, schmerzfrei werden die Zehnkämpfer nicht mehr. Sonst trainieren sie wahrscheinlich zu wenig. Nein, ich war auch jetzt in Monte Gordo im Trainingslager, wo ich immer hinfliege. Viele kennen es wahrscheinlich, auch viele Läufer. Die Zehnkämpfer gehen da auch hin und das war super. Ich musste ja die deutschen Meisterschaften in der Halle leider nach dem ersten Tag abbrechen, wieder Achillessehnenprobleme bekommen. Wer mich kennt und verfolgt hat, weiß, dass ich mir vor 3 Jahren die Achillessehne gerissen hatte, und das ist eine Verletzung, da hast du immer mit zu tun und immer mit zu kämpfen, und das hat mich da auch geplagt, aber Stand jetzt bin ich sehr zufrieden und das läuft, und bin jetzt auch langsam in einem Alter, wo man das etwas entspannter sieht und entspannter angeht, also dementsprechend, das läuft, bin vorbereitet, gucken wir mal, wie das wird dieses Jahr, welche Zehnkämpfe wir angehen, das weiß ich noch nicht, aber wir sind in der klassischen zweiten Periode, Freiluftsaison kann kommen.
Ja, vielleicht nochmal ein kleiner Rückgriff. 2025 war ja für dich schon auch ein besonderes Jahr. Deutsche Meisterschaften, Zehnkampf als Experiment im Rahmen der normalen deutschen Stadion-Leichtathletikmeisterschaften. Ich war vorher total skeptisch, muss ich ehrlich sagen, weil ich gedacht habe, Donnerstag, Freitag, das ist nicht ganz einfach, da Zuschauer zu akquirieren und so weiter. Am Ende, muss ich sagen, hat mich das total überrascht. Mag sicher auch an Dresden liegen, dass die einfach in der Lage waren, da die Menschen zu begeistern und zu aktivieren. Für dich war es aber insofern ein besonderer Triathlon, Triathlon sage ich schon. Jetzt bin ich so im Triathlon-Wahn, im Triathlon-Camp, wie ich schon Triathlon sage, ein besonderer Wettkampf, also ein besonderer Zehnkampf, weil du mehrere Jahre lang aufgrund der Verletzung ja keinen beenden konntest. Und das war ein sehr emotionaler Moment dort als DM-Zweiter in Dresden. Ja, nimm uns nochmal mit und unsere Community, wie das da für dich war.
Ja, also erstmal kann ich nur sagen, das kann ich bestätigen von unten auf der Bahn. Also Dresden war der Hammer. Die Finals haben richtig Spaß gemacht. Also ich weiß nicht, ob man das so schnell wieder toppen kann. Ich bin sehr traurig, dass die Leichtathletik dieses Jahr nicht Teil der Finals sein werden. Also außerhalb Teil der Finals, aber nicht vor Ort. Nee, das war Wahnsinn. Und wie du richtig gesagt hast, Hütte war voll, vor allem Freitagabends, als wir gelaufen sind, da war richtig Stimmung. Auch vormittags waren genügend da. Und ja, ich hatte ein paar schwere Jahre. Ich sag mal, kein Zehnkampf beenden klingt erstmal sehr tragisch, aber am Ende waren es irgendwie viele kleine Dinge und ich habe ganz normal weiter trainiert und war eigentlich viele, viele Tage im Jahr auf einem sehr guten Kurs und dann hat man sich mal vorher kurz den Beuger gerissen oder hier was oder da was. Also es waren dann, wie gesagt, viele Dinge und dann 23, wie gesagt, der Achillessehnenriss, der ein bisschen größer und ein bisschen schwerer war. Aber ja, also das hat mir immer Hoffnung gegeben zu sehen, eigentlich geht's ja, wenn ich dann fit bin, auf der Bahn stehe, läuft das auch und ich freue mich auch, das mit dem zweiten Platz in Dresden gleich wieder zeigen zu können. Jetzt nicht mit einer Punktzahl, die, sag ich mal, meinem sonstigen Niveau eigentlich entspricht, aber darum ging's ja nicht. Es ging ums Durchkommen, es ging ums Schaffen, es war emotional sehr schwer. Und vor allem, wenn man das so lange gemacht hat, dieser Herausforderung zu stehen, Zehnkampf, zwei Tage und dann am Ende diesen abschließenden Lauf irgendwie geschafft zu haben, da hast du gesehen und haben viele, glaube ich, gesehen, wie viel Druck mir dann auch abgefallen ist dort. Also war ein emotionaler Wettkampf, wo auch vieles irgendwie nicht gut lief. Ich bin, weiß ich nicht, wie viele Jahre nicht mehr unter 7 Meter weit gesprungen. War ganz froh, dass ich mir wenigstens nicht den Fuß irgendwie gebrochen habe, wie der ein oder andere bei dem Regen. Also von daher, ja, das war ein tolles Erlebnis. Da zehre ich auch heute noch von. Und schauen wir mal, ob wir dieses Jahr da dran anknüpfen können.
Wir haben jetzt natürlich ein bisschen gehört von Herausforderungen gesundheitlicher Natur, natürlich auch die dich in der Vergangenheit schon beschäftigt haben. Und natürlich jetzt von diesem, ja, vielleicht auch ein bisschen Befreiungsschlag, wieder da zurück zu sein. Zweiter Platz, deutsche Meisterschaften, also absolute deutsche Spitze. Da muss man auch mal dazu sagen, PB über 8.000 Punkten, 8.142, wenn ich es mir richtig aufgeschrieben habe. Also das ist ja auch schon mal ein Wort für diejenigen, die sich vielleicht mit Leichtathletik befassen. Alles über 8.000 ist natürlich schon mal eine Riege für sich. Du warst auch U23 Europameister. Und da ist ja dann schon so, wenn man international, kontinental auch schon so ein Niveau erreicht hat, dann, ja klar, hat man ja auch zu Recht bestimmt Pläne, Ziele, Ambitionen für die Zukunft. Wie ist das bei dir? Weil wir werden später natürlich auch noch auf deine sonstigen Tätigkeiten ja kommen, die jetzt ja, ich sag mal, weit entfernt sind, dich da irgendwie als Vollprofi bezeichnen zu können, die du aber ja auch so selber gewählt hast für dich. Das ist ja ein total spannender Weg. Wenn du es teilen magst, was ist für dich so, gibt's so einen ultimativen Traum oder vielleicht sind es ja auch mehrere Steps, die du so, keine Ahnung, schon 5 Jahre, 6 Jahresplan hast für den Zehnkampf.
Nee, also 6 Jahresplan habe ich nicht, mit 26, 32, das ist mir zu weit in der Zukunft. Aber und ich habe auch gelernt, gerade im Sport, mir weniger Pläne zu machen. Also es hat einfach nicht funktioniert. Ich höre auf meinen Körper, ich trainiere, um möglichst fit zu sein, möglichst schnell. Man hat natürlich als Zehnkämpfer, wie auch als Langstreckenläufer, nicht so viele Events im Jahr. Dementsprechend, da bereitet man sich ja schon spezifisch drauf vor und man muss auch aufs Wochenende fit sein. Also das ist vielleicht in der einen oder anderen Einzeldisziplin anders, wo man dann teilweise mehrere Wettkämpfe an einem Wochenende machen kann und man hat halt nur die eine Chance und das haben wir natürlich auch. Jeder Sportler träumt von Olympischen Spielen, vor allem wenn du mal irgendwie das Nationaltrikot anhattest und weißt, du kannst irgendwie einigermaßen international mitmachen, glaube ich, wäre es vermessen, davon nicht von Träumen zu sprechen. Und natürlich gebe ich mein Bestes und versuche das auch. Ich bin auch durchaus optimistisch. Vielleicht sogar dieses Jahr, aber man muss gucken, wie das alles läuft, jenseits der 8.000 Punkte zu enden. Und es ist nicht einfacher geworden, in keiner Disziplin, auch nicht im Zehnkampf, sich international zu qualifizieren. Wir haben, glaube ich, nur 24 Starter. Das ist wirklich, wirklich, wirklich wenig. Und auch noch ein paar Top-Deutsche, gegen die du im Zweifel noch erstmal antreten musst. Und also ich weiß, wie schwer das ist. Und trotzdem versuche da rauszukommen, aber habe mir aufgehört, den Stress zu machen deswegen. Also eigentlich, und das ist die ehrliche Antwort, eigentlich versuche ich den Spaß am Zehnkampf irgendwie zu finden. Was nicht so einfach ist beim Zehnkampf, weil der lange, lange, lange Zeit währenddessen und vorher irgendwie doch nicht so richtig Spaß macht, sondern sehr viel Stress ist. Und das Gefühl danach ist natürlich Wahnsinn. Und so ein bisschen was von diesem Gefühl danach würde ich gerne mehr im Zehnkampf erleben. Es hat, wurde mir mal jemand gesagt in Dresden, ich hätte immer so bedrückt geguckt. während des Zehnkampfs habe ich gesagt, ja, ich habe mich auch bedrückt gefühlt. Und deswegen, das würde ich gerne ein bisschen ablegen können. Also gelassener sehen, und ich glaube, dann kommt die Leistung auch. Also wie gesagt, das ist ja kein, wenn ich jetzt nicht mehr in der Lage wäre, Top-Leistung zu bringen, würde ich es auch lassen beim Leistungssport. Aber das geht. Das ist, wie gesagt, mehr eine mentale Komponente. Also das ist so ein bisschen mein Ansatz für den Zehnkampf und für die Zukunft. Mal gucken, was da, wie gesagt, dann bei rauskommt. Werden wir sehen. Ich bin gespannt.
Also insofern ist der Zehnkampf auch eine ganz coole Lebensschule, weil wenn du einen 100-Meter-Lauf hast, das geht ja erstens sehr, sehr schnell vorbei und es ist halt ein extrem kleiner Ausriss ja deines Tages sogar nur, ja. Da muss natürlich alles passen, das ist viel exakte Arbeit, viel feine Arbeit, aber das nimmt einen ja jetzt nicht auf solche Achterbahnfahrten mit, wie das ein Zehnkampf über zwei Tage oder ein Mehrkampf überhaupt über zwei Tage kann. Und es gibt ja wenige Zehnkämpfe oder Mehrkämpfe, die nur eine emotionale Basis haben, ja, oder einen Status der Emotionalität haben. Es sind ja immer kleine Erfolgserlebnisse, okay Disziplinen, schlechte Disziplinen, ja, Aufs, Abs. Dann natürlich irgendwie auch so ein Plan, den sich ja jeder Mehrkämpfer und jede Mehrkämpferin macht, wie das wohl ausgehen könnte nach dem Training der Wochen davor. Und du hattest ja genau all diese Momente da drin, ja, in deinen zwei Tagen in Dresden. Wie viel klingt von so einem Wettkampfwochenende dann noch nach? Oder ist das dann nur noch so dieser letzte Moment, der dann bleibt? Ja, weil du hast ja schon gesagt, Weitsprung war nicht einfach. Hochsprung hattest du dann wieder ein paar Jubelmomente, weil du für deine Verhältnisse mal wieder ganz gut gesprungen bist. Ja, dann gab es wieder schwächere Disziplinen, ja, dann bist du irgendwann fertig und dann so dieses, puh, ja, alles fällt ab, ja, und dann kamen ja bei dir auch noch Tränen und so, weil das eben eine sehr, sehr lange Zeit war. Bleibt das dann noch übrig, so als Verlauf über die zwei Tage oder nur ein Gefühl, das dann am Ende bestimmt?
Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich so drüber nachdenke, ja, ich kann mir auch die Bilder angucken, kann mir auch angucken, was der eine oder andere kommentiert hat dazu und versucht das, wie sagt man, wieder ins Gedächtnis zu rufen. Aber es geht dann irgendwie doch plötzlich so schnell vorbei und ist, wie du sagst, es kumuliert sich ja so auf. Also dann läuft was gut, dann läuft was schlecht, dann ist so der Klassiker, passt schon irgendwie bei den Zehnkämpfern, ist in Ordnung. Sagen die ja irgendwie immer oft nach der Disziplin und das ist, glaube ich, auch so irgendwie das, was bleibt. Also so dieses Gesamtergebnis des Ganzen am Ende, wie gesagt, wenn dreimal gut läuft und einmal schlecht, ist ja irgendwie der Tag noch einigermaßen gut vor so einem 400-Meter-Lauf dann. Und ja, also es ist schwer zu sagen, muss ich ehrlich gestehen. Also das Gesamtgefühl ja und natürlich einzelne Highlights. Das Negative ist irgendwie einigermaßen verdrängt von damals. Wie gesagt, ich ärgere mich über den Weitsprung nach wie vor. Das war wirklich schwach, aber alles andere war in Ordnung und dementsprechend, ja, ist die ehrliche Antwort eher Letzteres. Also es ist eher so ein verschwommenes Gesamtbild, was du da irgendwie von hast, als dass du dann zehn Einzelgefühle versuchst da zu selektieren. Also ich kann es nicht, vielleicht können das andere, aber ich gehe da, wie gesagt, irgendwie so durch. Vielleicht, weil ich auch immer den Wunsch habe, dass es dann auch irgendwann vorbei ist und dementsprechend versuche schon ans Nächste zu denken. Was nicht immer gut ist, aber was, wie gesagt, man die Wahrheit ist, wie ich da so, wie gesagt, auch in Dresden vor allem durchgegangen bin.
Jetzt hatten wir vor, Ralf, hilft mir ein paar Wochen, 2-3 Monaten, glaube ich, hatten wir einen Kollegen oder in dem Fall Ex-Kollegen von dir hier bei uns zu Gast, nämlich Tim Nowak, was auch echt ein super cooles, ein super spannendes Gespräch war, der wiederum überraschenderweise das Laufen ja total liebt und inzwischen auch übrigens, Ralf, haben wir gar nicht letzte Woche besprochen nach dem Berliner Halbmarathon, der auch dort gelaufen ist und da offensichtlich auch nach seiner Mehrkampfkarriere andere Betätigungsfelder gefunden hat. Da haben wir natürlich auch ganz viel über Training gesprochen, wie man überhaupt zu sowas kommt und das finde ich ist immer wieder spannend, weil ich meine, ich, klar, bin auch irgendwie ja mal klassisch mit, keine Ahnung, 7, 8 Jahren zur Leichtathletik gekommen und auch erstmal so eine leichtathletische Grundausbildung durchlaufen. Das ist ja, glaube ich, erstmal per se ein sehr, sehr normaler Werdegang. Irgendwann merkt man halt, das macht dir mehr Spaß oder das kannst du besser. Wie war das bei dir? Background, schon ein sportliches Elternhaus, vielleicht ja schon aus einer Mehrkampfdynastie. Sowas gibt's ja auch manchmal, ne? Dass schon die Eltern das alles schon so gemacht haben und dann die Leidenschaft für den eigenen Sport weitergegeben haben. Und vor allem natürlich dann auch eine spannende Frage, weil das schließt ja nahtlos an deine auch beruflichen Tätigkeiten fast an. Ich kenne das noch aus meiner Zeit. So Leistungssport und Schule miteinander verbinden war schon teilweise eine Herausforderung. Es gibt auch Schulen, die dem ganzen Thema ein bisschen offener gegenüberstehen, ist aber nicht immer der Fall. Ich weiß in Frankfurt, mit wem hat man gesprochen? Mit Vanessa Mikitenko, glaube ich, Ralf damals. Da gibt es ja diese Sport-Schule, Partnerschule Sports oder irgendwie sowas, internatmäßig. Also ja, die Möglichkeiten gibt es ja da offensichtlich. Wie war das bei dir denn so? Und wie hast du das dann auch mit Studium und allem verbunden bekommen?
Also ich komme nicht aus einer Mehrkampfdynastie, aber sportliches Elternhaus habe ich. Also meine Eltern sind beide sportlich aktiv gewesen und auch immer noch sportlich aktiv, soweit das dann irgendwann im fortgeschrittenen Alter geht. Dementsprechend immer eine Affinität für das Thema gehabt, weil es Handballer, meine Mutter hat auch Leichtathletik-Wurzeln, auch meine Großeltern so ein bisschen, also die Seniorensportlerin gewesen, Riesenthema, was ja auch gerade kommt. Immer mehr und habe auch einiges ausprobiert. Handball hatte ich leider kein Talent für, aber für die Leichtathletik einigermaßen. Habe relativ früh angefangen mit 5, 6, 7, auch so, wie man das dann so macht, mit Dreikampf. Und wie du es richtig gesagt hast, man geht dann da so durch und bekommt ja immer mehr Disziplin dazu. Man weiß ja nicht, wie entwickelt sich das Kind, wo hat das Stärken, wo hat das Schwächen. Ich finde es auch wichtig, da relativ lang einigermaßen breit aufgestellt zu bleiben. Also ich bin ein großer Fan davon, dass einigermaßen, wie gesagt, nicht zu früh in die Disziplinentwicklung zu gehen. Das kann man immer noch machen. Aber es schadet niemandem auch zu wissen, wie man Ball wirft oder irgendwie wie man springt oder Hürden läuft. Das ist alles gutes Training. Und irgendwann bist du ja bei den 10 Disziplinen. Dann kommt der Fünfkampf, klassisch der Blockwettkampf, Neunkampf und irgendwann hast du alle 10 und so war das bei mir auch und war immer ganz, ganz gut, immer so. Und bei Kreismeisterschaften einigermaßen vorne dabei. Bin in der Jugend oft deutscher Vizemeister geworden. Ich habe nie gewonnen in der Jugend, nie gewonnen. Und dann bei der ersten Männerdeutschen in der Halle, in Halle, an der Saale dann schon. Das war ganz, ganz, ganz nett, dann war das nachzuholen und nicht wieder eine Silbermedaille mitzunehmen. Und nee, das ist, glaube ich, wie du sagst, ich war auf einer normalen Schule in Frankfurt, die gibt's auch, dementsprechend, ich kenne auch ich wurde damals, lustige Story vielleicht am Rande, da muss einen Aufnahmetest machen für diese Elitenschulen des Sports.
Okay, okay. Jetzt bin ich aber gespannt, weil wenn ein, also da bin ich jetzt sehr gespannt, wie dieser Test aussieht, weil wenn ein Mehrkämpfer dich durch diesen Test kommt, dann bin ich aber schon sehr verwundert, okay.
Ich glaube, ich würde den Test noch nicht machen, dementsprechend wurde mir damals bescheinigt oder meinen Eltern dann auch, ja, weiß nicht, ob Leichtathletik das Richtige ist für den Sohn, vielleicht sollte er sich was anderes suchen. Wer die Protagonisten der Karl-von-Weinberg-Schule kennt, kann sich auch vorstellen, wer das dann gesagt hat. Und das hat mich nicht abgehalten, davon einfach weiterzumachen. Ich war in der Liebig-Schule in Frankfurt, eine Top-Schule, habe da eine gute schulische Ausbildung genossen habe es auch so hingekriegt. Also dann halt Training um 16 Uhr, 17 Uhr, 18 Uhr und kein Frühtraining, einfach ein bisschen mehr am Ende trainiert. Also ich bin immer noch kein Frühtraining-Trainingstyp. Ich trainiere einmal am Tag relativ lang. Spart man sich zweimal das Aufwärmen, sagt mein Trainer immer. Das finde ich ganz sympathisch, die Einstellung. Ja, und in der Uni war es dann ein bisschen anders. Da habe ich in Bad Homburg studiert, an der Arcades, und die hat tatsächlich Rücksicht genommen auf mein Studium. Also die haben gesagt, wenn wir Kurse mehrfach haben in einer Woche, gucken wir so, dass es einigermaßen mit deinem Training geht. Und damals bin ich dann in die Trainingsgruppe von Jürgen Sammert und Caroline Schäfer gekommen. Das war ein bisschen was anderes als mein Jugendtraining. Und das hat dann sehr gut funktioniert. Es hat harmoniert. Ich würde mir das wünschen, dass das viel mehr Unis machen, dort dementsprechend auch auf den Sportler Rücksicht nehmen. Und irgendwie habe ich es dann hingekriegt. Hab mein Studium dann ein bisschen verzögert mit Covid und was alles kam. Irgendwie noch eine Firma gegründet. Also dann ein bisschen später abgeschlossen, als ich es eigentlich wollte. Aber abgeschlossen und das hat dann gut funktioniert. Und jetzt vielleicht auch als Selbstständiger das vielleicht noch da anzuknüpfen an den letzten Teil. Kannst du es ja selbst einteilen. Ja. Also mir schreibt ja keiner vor, ob ich um 8 Uhr morgens, 8 Uhr abends eine E-Mail schreibe. Also das kann ich machen, wie ich will. Also das ist vielleicht ganz, ganz charmant und ein großer Vorteil der Selbstständigkeit. Neben vielen, vielen Nachteilen, die Stress und Arbeit und so mit sich bringen, die vielleicht nicht Leistungssport förderlich sind.
Ja, du hast das jetzt so im Nebensatz gesagt, da habe ich noch eine Firma gegründet. Das ist jetzt, wenn man die Hochschule, also die Arcades Hochschule kennt, nicht so ungewöhnlich, weil das eine sehr praxisorientierte universitäre Ausbildung ist. Ja, also da ist es auch nicht ungewöhnlich, dass man also auch individuell schaut, wo wollen die jeweiligen Probandinnen und Probanden denn auch hin und was haben sie vor und dass dann durchaus ja das Ziel ist, möglichst schnell in konkrete Projekte, Unternehmen, Positionen oder so weiter zu kommen. Du hast dann ein Unternehmen gegründet, kannst ja vielleicht gleich nochmal kurz erzählen, was ihr da gemacht habt. Das hast du aber inzwischen schon wieder verkauft. Ne? Also so ein klassisches Startup groß machen, ja, eine Perspektive für einen potenziellen Kunden, nicht Kunden, sondern Käufer oder Investor aufmachen und dann schnell verkaufen und den Rest des Lebens auf einer weißen Yacht in Monaco verbringen. Ne? Also das ist ja so der klassische Traum von allen.
Ja, oder den wunderbaren Karpfenweg in Frankfurt, wo ich mir gehört habe, wo die Leute alle hinziehen mit ihrem eigenen Bootsteg. Ja, ja. Wer in Frankfurt lebt, kennt ihn wahrscheinlich. Im Westhafen. Nee, das ist schon richtig. Also Prevenzio heißt die Firma, die gibt es immer noch, die ist immer noch aktiv, hat sich mit dem Thema beschäftigt, Wasserrohrbrüche jeglicher Art so gut zu analysieren, dass man sie im Idealfall vorhersagen kann, mindestens mal sofort erkennen kann. Mittlerweile viele Stadtwerke als Kunden, kann man sich ja vorstellen, wie viele tausende Kilometer Rohr unter so einer Straße liegen und ist halt schwer zu sehen. Und mit Hilfe von digitalen Zwillingen, Sensoren konnten wir dann dementsprechend Stadtwerken aller Art, Energieversorgern helfen, die zu finden. Aus dem Uni-Projekt entstanden, richtig gesagt. Also der Arcadis ist ja sehr praxisorientiert, finde ich super, kann ich jedem empfehlen. Also ich bin zwar auch akademisch interessiert, mag es aber auch, mir die Hände schmutzig zu machen und auch was zu tun, wo ich das Gefühl habe, das bringt was irgendjemandem irgendwie. Da haben wir Venture Capital aufgenommen, wie du es gesagt hast, Startup, Frühphasenfinanzierung. Wenn du Risikokapital dieser Art nimmst, weißt du, du musst es irgendwann wieder verkaufen. So funktionieren diese Fonds. Und wir haben es nach 3 Jahren verkauft, das ist untypisch früh, also eher so 6 bis 10 Jahre der Klassiker, kennt die ganzen Stories, die Facebooks, Ubers, Twitters dieser Welt.
In Deutschland vielleicht die Samba-Brüder, ne?
Ja. Genau.
In Deutschland ein Hauch nur kleiner zu bleiben.
Ja, richtig, da haben wir genügend Beispiele auch in Deutschland und also in den Dimensionen waren wir jetzt auch nicht, aber es hat sich dann angeboten, 21 gegründet, 22 finanziert. 23 haben wir noch ein anderes Startup gekauft. Das war auch ganz spannend, mal so ein Unternehmen zu kaufen. Spannender Prozess auf jeden Fall. Und 24 dann wieder, Ende 24 wieder verkauft. Und dann hatte ich auch mal ein Jahr nur Leistungssport. Das war auch ganz, ganz, ganz schön. War auch mal was Neues. Aber das so als vielleicht kurz Abriss, was wir da gemacht haben. Ich war einer der Geschäftsführer und CEO. Das heißt, ich habe mich mit ganzen Finanzlagen beschäftigt, habe die versucht, die Investoren glücklich zu halten, habe versucht, dass irgendwie mehr Geld reinkommt, als rausgeht. Habe versucht, dem ganzen Sales-Team zu helfen und wie gesagt, Leute zu finden, die am Ende einen Mehrwert sehen in dem, was wir tun, beziehungsweise einen Mehrwert zu schaffen. Also das war so ein bisschen der Hintergrund zu der.
Ja, das ist schon sehr spannend, finde ich. Also per se erstmal, ich meine, du bist Leistungssportler, so werden dich wahrscheinlich noch die überwiegende Mehrheit der Menschen in außen wahrnehmen oder die dich vielleicht auch googeln oder auf Instagram finden oder so, aber...
Es ist ganz lustig, man hat ja so Google-Panels irgendwann als Sportler und alle paar Monate wechselt das bei mir deutscher Unternehmer und deutscher Sportler. Also da sehe ich immer den Rat, wo es so ist wirklich, ich weiß nicht, wer es macht, ich mache es nicht, aber ich finde es immer ganz lustig, die Identitätskrise. Ja, die Identitätskrise, die Google mir da zuschreibt. die ich manchmal auch selbst spüre. Nee, aber du hast recht. Also das vielleicht kurze Anekdote
zu dem Thema. Ja, mega cool. Also ich meine, das ist ja, weißt du, guck mal, ich meine, wenn man es ernst macht oder und bist du ja logischerweise einer von, plus du hast jetzt eine Disziplin gewählt, die jetzt nicht ganz unarbeitsintensiv ist, das ist einfach nötig, logischerweise irgendwie für 10 Disziplinen zu trainieren. Auch wenn du sagst, ich mache halt eine am Tag, spare mir das zweite Mal aufwärmen, aber dafür ist die länger. Das ist halt am Ende sind 10 Disziplinen, die du trainieren musst. Und ich hatte immer großen Respekt vor allen Mehrkämpfern. Sowohl das 2 Tage vor sich hinleiden, als auch überhaupt den Prozess, sich dafür fit zu machen. Und wenn man das so hört, normale Schule gemacht, normal, also natürlich studiert jetzt, aber halt, weißt du, klar, schön, wenn dann die Uni ein bisschen Rücksicht nimmt, aber am Ende hast du trotzdem studieren müssen und dann parallel noch eine Firma gründen, die du ja dann auch geführt hast aktiv, ne? Also sind so deine Energy Levels? Schlaf ist ja auch für Sportler wichtig. Also
schwankend
wahrscheinlich. Ja,
und ich schlafe viel. Ich habe mir angewöhnt, viel zu schlafen.
Du musst ultra effizient also dann wahrscheinlich sein, also.
Naja, das ist richtig. Also man muss dann, ich habe schon den einen oder anderen Call dann irgendwie vom Bike oder aus dem Eisbad hatte ich mal einen Call, das ist auch eine Anekdote gewesen. Irgendein Investor habe ich mal im Eisbad kennengelernt. hatte ich wenigstens einen Grund, mich zusammenzureißen da drin. Man muss effizient sein, das ist schon richtig. Also es geht eigentlich keine Autofahrt, wo ich nicht irgendwie telefoniere und versuche, das zu nutzen. Und am Ende, ich war nie ein Fan von Masse und Quantität, mhm. weder im Training. Im Training musste ich es eher lernen, weil ich dann doch eher gesagt, Team war ein Lauf mehr, ein Umsetzen mehr, einmal Kraft mehr und dann habe ich mich zu oft verletzt. Mittlerweile bin ich auch mehr Team, lieber weglassen und den Körper schonen. Kann auch am Alter hängen und auch bei der Arbeit. Also ich glaube nicht, ich halte nichts von viel arbeiten, um viel zu arbeiten. Ich glaube, man kann sehr effektiv arbeiten. Es gibt Dinge, die müssen einfach getan werden und man darf nicht vergessen, man ist ja auch nie allein. Also ich hatte ja auch ein Team, sowohl jetzt mit meiner neuen Gründung als auch im Mehrkampf um mich herum und am Ende auch natürlich im Präventium an der ersten Firma. Also da war ich nicht allein und ich hatte ein Top-Team und das unterstützt einen dann auch. Vor allem mal in Phasen, wo es dann auch stressiger ist. Es ist ja auch zyklisch. Also dann gibt es ruhigere Phasen, es gibt die Off-Season, da hast du irgendwie sehr viel Zeit oder dann halt, wie gesagt, wenn die Wettkämpfe anstehen, logischerweise weniger. Das glaube ich, muss man ganz klar dazu sagen. Also du machst es ja nie alleine, auch wenn du irgendwie da deinen Job hast und dein Thema tust, aber auch als Einzelsportler, das werden wir beide bestätigen können, stehst du vielleicht alleine vorne, aber es sind immer Leute total. Dahinter. Es steht immer jemand dahinter und ohne die geht's halt nicht.
Ja. Dann hast du einen Sidestep gemacht, sage ich mal, der spannend war, aber der erstmal nach dem kleinen, mühsamen Weg klingt oder geklungen hat, für mich zumindest von außen. Du hast dich nämlich im Leichtathletikkreis Frankfurt engagiert. Ja, das ist jetzt nicht der Ansatz, ich will Präsident des Deutschen Leichtathletikverbandes werden, sondern da, wo ja eigentlich die Musik spielt, also da, wo lokal die Musik spielt, ja, wo man, da wirst du uns sicher gleich erzählen, ob das stimmt oder nicht, im Zweifel aber schneller Dinge bewegen kann oder Dinge in Richtungen verändern kann, als im vielleicht etwas größeren oder komplexeren Kontext. Ja, jetzt bist du plötzlich auch noch Funktionär.
Ja, das war Zufall. Das war so, als meine Firma so langsam zum Verkauf ging und leider der langjährige Vorsitzende des Leichtathletikkreises Frankfurt plötzlich verstorben ist und der Leichtathletikkreis ohne Kopf dastand. Und meine Eltern waren früher beide aktiv im Leichtathletikkreis in Frankfurt, sind jetzt auch beide ehrenamtlich aktiv bei Eintracht Frankfurt in der Leichtathletikabteilung. Also ich kenne Ehrenamt und weiß, dass Ehrenamt irgendwie das Rückgrat des organisierten Sportes ist. Und weiß, wie viel da getan werden muss und habe das als Chance gesehen zu sagen, hey, ich nehme jetzt die Erfahrung, die ich als Unternehmer gesammelt habe und die Erfahrung, die ich als Athlet auf der Bahn gesammelt habe und versuche die lokal in Frankfurt. Und Frankfurt hat den Charme. Frankfurt ist, viele sagen, ein Dorf. Frankfurt ist eine Stadt, die ist wirklich eng vernetzt, die ist kompakt gebaut und irgendwie sind die Wege dann doch einigermaßen kurz. Und trotzdem ist Frankfurt groß genug, dass du das Gefühl hast, du bewegst hier auch was, du machst hier was. Also wir sind eine der größten Städte Deutschlands. Wir haben extrem viel Lebenswertes und extrem viel spannende Aspekte dieser Stadt. Und diesen Charme, dachte ich, kann ich in diesem Leichtathletikkreis vielleicht bringen. Und habe mich zur Wahl gestellt, habe gesagt, komm, das sind klassische Wahlen. Also die Leichtathletikkreise, also die Leichtathletikvereine in einem Kreis entscheiden und dürfen das wählen. Und ich wurde gewählt und habe mich gefreut. Und seitdem darf ich in Frankfurt Kreismeisterschaften ausrichten und mich um Trainerprogramme kümmern und versuchen, irgendwie diese Basisarbeit zu machen, die vielleicht Präsidenten des einen oder anderen Verbandes manchmal ein bisschen vergessen und zu weit weg sind von dem Thema. Und ich finde es extrem wichtig, neben allen Big Picture immer wieder sich vor Augen zu führen, wo eigentlich die Musik spielt und wo sie anfängt. Also ich bin immer mit der Meinung reingegangen, wenn wir einen Frankfurter Olympiasieger wollen, dann war der bei Kreismeisterschaften, dann war der bei irgendeinem Verein. Also der muss ja irgendwo herkommen. Der taucht ja nicht auf einmal auf, sondern die kommen irgendwo her. Und die Chance, den Kindern zu geben und die Chance, auch dann heranwachsenden Jugendlichen und Nachwuchsathleten und auch den Spitzathleten dann zu geben, das war mir wichtig und dachte mir, komm, schmeißen wir uns mal ins Ehrenamt und guck mal, was wir da machen konnten. Ich hatte Zeit, Firma, wie gesagt, im Verkaufsprozess und dann auch irgendwann verkauft und ich war da auch dann nicht mehr operativ tätig, vielleicht das auch noch wichtig zu sagen. Bin dann relativ schnell auch danach in den Sportkreis, könnte man sagen, aufgestiegen. Das ist quasi das Gleiche für alle Sportarten in Frankfurt und mache jetzt diese beiden Ehrenämter quasi und darf mich da mit allen Fragen beschäftigen, so nach dem Motto, wie können wir den Sport in Frankfurt unterstützen? Wie kriegen wir noch eine Tatanbahn? Wo können wir die hinbauen? Wo ist das Geld gut investiert? Wo findet man es? All diese Fragen, im Großen wie im Kleinen.
Aber du wärst ja im Denken nicht du selbst und Leistungssportler und Hochleistungssportler, wenn du nicht auch dann das Big Picture, das du gesagt hast, ja, auch konkret ausgesprochen hättest und konkret verfolgt hättest und erstmal gesagt hast, warum sollen wir eigentlich nicht die Leichtathletik-Weltmeisterschaften nach Frankfurt holen? Ne? Also die Hallenweltmeisterschaften. Ja, ja. Ja? Also erstmal die Hallenweltmeisterschaften, ja. Ich weiß schon aus unseren Vorgesprächen, es ist jetzt ein bisschen ein Hauch anders geworden, aber nimm uns mal mit, warum diese Idee und warum du ja mit der Idee, das ist ja auch ein Punkt, auch dann weitergegangen bist, ja, weil die Idee selber zu haben und zu denken, naja, vielleicht machen wir das mal in 10 Jahren oder in 15 Jahren ist das eine, das zu artikulieren, löst ja Dinge aus. Ne? Nimm uns mal mit, wie das war.
Und das ist am Ende eine Maxime, die mich durch meine ganze Sport, wie sagt man, Nebentätigkeit in Frankfurt und Umgebung und überall hinaus begleitet. Das ist nämlich die Idee, du musst es einfach machen. Also ich bin, könnte ja klappen, war schon immer mein Motto und man könnte es ja versuchen. Und als ich gehört habe, dass Frankfurt eine Multifunktionshalle bauen will, also das Gerücht gab schon lange und Ideen gab schon lange, aber dass das jetzt Ganze sich materialisieren könnte, habe ich sofort daran gedacht. Ich war bei Hallen-Europameisterschaften 2-mal. Das hat richtig Spaß gemacht. Und als ich gehört habe, dass die ja weit über 10.000 Sitze haben sollte, das hatten die, wo ich war, in Glasgow und in Torun nicht. Ich habe gesagt, das ist eine Chance für Frankfurt. Habe mich mal hingesetzt, habe geguckt, wann waren denn die letzten Hallen-Weltmeisterschaften in Deutschland? Da habe ich gesagt, ah ja, gar nicht. Schade. Habe mich mal umgehört, habe gehört, hier, es gibt die SAP-Arena in München, die gebaut wurde, die irgendwie doch nicht so ganz da geeignet ist für Leipzig, macht ja oft die deutschen Meisterschaften, aber ist auch überschaubar vom Rahmen. Und nach Gesprächen habe ich festgestellt, Frankfurt hat hier wirklich die Chance, das zu machen. Und warum eigentlich nicht? Also man kann sich bewerben, Deutschland ist eine leichtathletik-verrückte Nation. Berlin, WM, EM, München, auch Stuttgart früher, es sind alles Meisterschaften, wenn man die Bilder sieht, war immer geil, es hat immer Spaß gemacht, die Menschen sind ins Stadion gekommen und jetzt haben wir in Frankfurt ja leider kein Leichtathletikstadion, das Waldstadion früher ist jetzt leider nur noch für Fußball, steht nur noch für Fußball zur Verfügung, da habe ich gesagt, komm, das ist eine Chance für uns und ich sehe das auch immer als Entwicklungschance, also wir strahlen auf die Großen und am Ende bleibt aber auch viel für die Kleinen übrig. Also so ein Projekt nach vorne zu treiben, ist immer auch wie gesagt, eine Entwicklungschance für eine Stadt. ÖPNV, der bei Olympischen Spielen entwickelt wurde, oder Quartiere, die entwickelt wurden. Und das Gleiche für eine Leichtathletik-WM sehe ich hier in Frankfurt die Chance, dass wir dementsprechend auch den Standort Frankfurt und Region, also Frankfurt ist das Leichtathletik-Herz von Hessen, mit den Bundesstützpunkten, die wir hier haben, mit dem Olympiastützpunkt, den wir haben, den nochmal weiterzuentwickeln mit solcher Strahlkraft. Und Frankfurt ist eine sportverrückte Stadt. Wir sind eine sportaffine Stadt. Wir haben ganz viele Ausdauersportmeisterschaften. Wir haben Ironman, EM der Herren hier. Wir haben den 5. Marathon Deutschlands hier und haben dementsprechend auch die Chance, jetzt vielleicht die Leichtathletik, meine Leichtathletik, endlich mal nach Hause zu holen. Also das habe ich als Chance gesehen. Und dann habe ich es einfach artikuliert, warum nicht die Bahn da reinbauen, das organisieren, das finanzieren, das kriegt man schon irgendwie hin. Ich habe ja ein bisschen Erfahrung mit, sagen wir mal, generellen Investitionsthemen. Und ja, jetzt ist es zwar aus WM, EM geworden, Stand heute, aber wir treiben das voran. Also der Stand der Dinge ist, die Halle soll gebaut werden, das geht so seinen Gang, Zeitplan irgendwie Anfang der 30er passt. Und gemeinsam mit dem Hessischen Leichtathletikverband und mit dem Deutschen Leichtathletikverband treiben wir das auch diese Bewerbung voran. Also das kann ich so kundtun. Und sobald es da einen neuen Entwicklungsstand gibt, wird man es irgendwo sicherlich lesen können.
Ja, aber das eine ist ja einfach mal probieren, vielleicht könnte es klappen. Das ist erstmal eine Einstellung, die nicht mehr so viele in Deutschland haben, habe ich manchmal den Eindruck, also zumindest nicht im Sport. Und tatsächlich ist ja dieses Element Hallen-EM, Hallen-WM in Deutschland total klein gespielt worden, ja, weil der Leichtathletikverband, also der Weltverband oder der Europäische Verband, die suchen ja händeringend nach Ausrichtern genau für diese Titelkämpfe. Das ist nicht so, dass die möglichen Ausrichter da Schlange stehen, im Gegenteil. Ja, sondern da hat man schon eine relativ kurzfristige und coole Chance zu sagen, okay, und da hast du ja vollkommen recht, da ist ja Deutschland dann auch ein Veranstalter-Powerhouse international gesehen. Da kriegt man den Zuschlag, da bin ich ganz sicher. Plus, das kann natürlich dann auch eine Initialzündung für eine neu gebaute Halle sein, für eine Event-Location, um da auch eine entsprechende Visitenkarte dran zu hängen. Schaut mal, auch solche Veranstaltungen können hier stattfinden und nicht nur in einer Abführung Konzerte oder sonstige Veranstaltungen.
Ne? Ja, ich hoffe sehr, dass das als Vorbild dient für andere Sportarten, sich genau das Gleiche zu trauen und zu sagen, hey, warum können wir nicht internationale Meisterschaften hierher holen? Das ist der Vorteil einer Multifunktionshalle. Also deswegen bin ich auch ganz dankbar, dass also Leichtathletikhalle in der Größe macht meiner Meinung nach wenig Sinn ökonomisch. Aber so eine Multifunktionshalle muss ausgelastet werden. Und dann, warum sollen wir nicht die Ersten sein? Leichtathletik ist die olympische Kernsportart. Und wie gesagt, Halle ist für mich auch immer das Thema gewesen. Das wirkte stemmbar, das wirkte machbar. Ist nicht so, nicht ganz so viel wie irgendwie 7-10 Tage Leichtathletik, WM, EM, Outdoor, also 3-4 Tage. Ein bisschen kompakter, ein bisschen, wie gesagt, sehr viel, was du bekommst für einen machbaren Aufwand. Das habe ich da gesehen und die Chance gesehen und es wirkte für mich auch nicht nach Träumerei. Ich habe wirklich gesagt, ich glaube, das kriegen wir hin. Das war sofort die Idee, als wir da irgendwie drüber gesprochen haben. Und mit je mehr Leuten darüber spricht, desto mehr hat man gemerkt, die Leute wollen das. Also die Verbände sind da, wie du sagst, nicht abgeneigt und unterstützen das. Also es wurde gar nicht als Träumerei angetan. Da habe ich gesehen, vielleicht haben wir da auch einen Nerv getroffen. Vielleicht braucht es einfach mal jemanden, der das einfach mal artikuliert und den Leuten vielleicht auch den Mut gibt und sagt, warum nicht wir? Warum nicht Frankfurt? Warum nicht Deutschland? Also das einfach mal zu machen. Und wenn man es dann durchspielt, merkt man, ja, klar, wie du es gesagt hast, Deutschland ist ein Sportevent-Powerhouse und wir kriegen das hin. Wir kriegen es auch gut hin.
Wenn du, also natürlich so eine Vision entwickelst, klar, da brauchst du in Frankfurt natürlich Mitstreiter. Ich habe jetzt nicht den Einblick, wie so solche Bewerbungsprozesse im Detail ablaufen, aber wahrscheinlich muss ja dann trotzdem der DLV das ja mittragen und einreichen. Du wirst ja wahrscheinlich nicht als Stadt Frankfurt sagen können, wir gehen jetzt direkt zu World Athletics und sagen, hey Freunde, pass auf, wir haben Bock Hallen, oder World Athletics brauchst du in dem Fall nicht, sondern zum Europäischen Verband und sagen, wir würden gerne Hallen Europameisterschaften ausrichten. Wie läuft das? Ihr setzt euch durch gegen Konkurrenz, die es aktuell nicht gibt, weil niemand anders, glaube ich, was vergleichbar Großes gerade vorhat, was die anderen Städte betrifft. Aber ihr braucht da wahrscheinlich ja trotzdem irgendwie jemanden, der das dann von offizieller Seite quasi einreicht, nehme ich an.
Also ich als Leichtathletik-Kreisvorsitzender Frankfurt, also die kleinste Struktureinheit, die es im Deutschen Leichtathletikverband gibt.
Selbst wenn du in der Schublade ein perfektes Konzept hast, wird das so nicht gehen wahrscheinlich. Ja, genau. Ja.
Das ist richtig, aber es gibt ja immer, ist immer die Frage, wie arbeitet man zusammen und wer arbeitet was aus, und es sind am Ende Teamwork und es sind am Ende immer Menschen und natürlich, wie gesagt, sagen wir mal, hat der Verband Leute, das ist ja nicht die erste Bewerbung für irgendwas, also das ist ganz, ganz klar. Die Frage ist aber, mit wie viel Konzept kommst du an und mit wie viel Idee kommst du an, und da habe ich mich einfach selbst hingesetzt mit und dann, wie gesagt, eng mit dem Hessischen Leichtathletikverband zusammengearbeitet, um mal so ein Grobkonzept zu stricken. Und natürlich muss eine Stadt auch dahinter
stehen. Das ist was, also das Wichtigste
also,
noch, würde ich
sagen. Die Stadt Frankfurt das nicht. Richtig, richtig. Also wir müssen auch sicherlich das mitfinanzieren und mittragen und mit wollen. Und da habe ich ja in Frankfurt nie Probleme gesehen. Also wie gesagt, Frankfurt ist eine Stadt, die jetzt kurzfristig zum Beispiel dieses Jahr die rhythmische Sportgymnastik-WM übernommen hat, weil Berlin es logistisch nicht hinkriegt. Und auch gesagt habe, gut, dann macht's halt Frankfurt. Das ist so ein bisschen unsere glaube ich, DNA auch. Was vielleicht die Großstädte nicht hinkriegen, kriegen wir in Frankfurt, der kleinsten Großstadt der Welt, hin. Und also das glaube ich zum Hintergrund, das ist ein Prozess, wie du sagst, klassische Bewerbung muss dann ausgefüllt werden, gibt 1000 Themen und Kriterien und das mache auch nicht ich alleine und wie gesagt, da kann ich jetzt nicht zu tief ins Detail gehen, ist ja auch noch zu weit weg, aber wie gesagt, wir haben ein Konzept, wir haben Ideen, wir wissen ungefähr, auf was wir uns hier einlassen, auch welche Dimensionen, was Kosten angeht, was Einnahmen angeht und so weiter. Und wie gesagt, auch da wieder, es gibt ein Team, das mache ich nicht alleine, sondern ich habe es geäußert, ich versuche es voranzutreiben, ich versuche dann am Ende aber auch immer Leute zu finden, die schlauer sind als ich und sich tagtäglich mit den Themen beschäftigen und vielleicht die fehlende Zeit, die ich habe, dann wettzumachen und dann, wie sagt man, den Weg zu ebnen für solche Themen.
Ja, und das hast du dann ja eben schon auch in einem Nebensatz kurz gedroppt. Ja, 5 größer Marathon, das ist ja etwas, was unsere Community sicher vielleicht noch einen Hauch mehr beschäftigt, interessiert sicher auch. Dann hast du einfach gesehen, dass da auch Optionen entstehen beim Marathon. Und das hat dich dann auch wieder interessiert. Warum Marathon und was hat dich daran interessiert, dass da jetzt Optionen entstehen?
Ja, das ist vielleicht das spannendste Thema derzeit in meinem Leben. Ist ja immer eine Frage, wie man das bewertet. Gesamtteilnehmer an einem Event, Gesamtteilnehmer des Marathons, je nach Wetter gibt's mehr oder weniger Finisher. Alles so Themen, also da streiten sich dann im Zweifel die Statistiker drüber. Aber als Leichtathletik-Kreisvorsitzender ist natürlich der Marathon ein Teil meiner Aufgabengebiete. Marathon ist Leichtathletik und als Leichtathletik-Kreisvorsitzender bin ich da dementsprechend auch daran interessiert. Und je mehr ich mich eingearbeitet habe in das Thema Laufsport, und wenn wir das mal so betrachten, dass eigentlich jeder, der laufen geht, ein Leichtathlet ist, dann sind über 90% der Menschen da draußen Läufer der Leichtathleten und nicht Zehnkämpfer, Sprinter, Speerwerfer, das sind eher die Exoten. sondern Laufen ist die größte Sportart der Welt. Die ist unterschwellig. Du brauchst keine Facilities, du brauchst ein paar Schuhe und gehst laufen. Einfacher wird's nicht. Und mir war es wichtig, die Bahnleichtathletik und die Straßenleichtathletik irgendwie enger aneinander zu führen. Ich hatte das Gefühl, das sind so zwei Blasen in sich. Es gibt, Philipp, du hast vorhin schon gesagt, natürlich Langstreckenläufer, die irgendwie mal von der Bahn dann nach draußen gehen und dann feststellen, die Welt ist irgendwie viel größer als diese 400 Meter oval.
Tatsächlich.
Und auch schöner teilweise und vielleicht auch ein bisschen spannender und abwechslungsreicher. Aber das war ein Thema, was mich beschäftigt hat. Und je mehr ich mich da, wie gesagt, eingearbeitet habe, desto mehr habe ich gesehen, Frankfurt hat ein gigantisches Potenzial, was den Frankfurt-Marathon angeht. Wir hatten 17.000 Teilnehmer im letzten Jahr, ich glaube knapp über 12.000 Finisher und Laufsport boomt.
Total.
Laufsport erlebt einen der größten Post-Covid-Wachstumstrends irgendeiner Sportart. Strava hat letztes Jahr gesagt, dass Running Clubs über Faktor 3 gewachsen sind im Jahr 25. Und ich glaube, ihr beide und alle Hörer können das nachvollziehen. Also wie viele Leute jetzt mittlerweile laufen gehen und Laufsport machen und sich an verschiedene Strecken
und auch wagen. Wieder jünger wird. Das ist ja auch interessant. Wenn man die großen Marathons anschaut, ist ja die Altersgruppe 25 bis 40, die am schnellsten und stärksten wieder wächst. Das ist ja auch eine spannende Entwicklung. Das war ganz viele Jahre ja nicht so.
Also was wir festgestellt haben, ist, der Laufsport und auch der Marathonsport, er wird jünger, weiblicher und internationaler. Ja. Und Frankfurt ist weder jung noch weiblich noch international. Und das ist am Ende etwas, wo wir, glaube ich, gesagt haben. Und wer diese Stadt kennt, wer Frankfurt kennt, der weiß, das ist eine internationale Stadt. Das ist eine mutige Stadt. Das ist eine Stadt, wo, wie gesagt, man bunt ist, wo man alles hat. Frankfurt ist eine Stadt der Gegensätze. Du hast die Paulskirche und direkt daneben irgendwie den Commerzbankturm. Also den Ort der Geburtsstunde der deutschen Demokratie und irgendwie ein Wahrzeichen für Moderne und Finanzentwicklung und Technologie. Und genau das am Ende ist für mich auch, wie gesagt, dieses Event gesehen habe. Und einfach gesagt habe mit meinem Mitgründer, Fabian Brückmann, der selbst Ausdauersportler ist, der sich gerade auf einen Ironman vorbereitet, 400 Meter Läufer war, der also dementsprechend diese Strecken auch kennt, auch Frankfurt schon gelaufen ist, er auch gesagt hat, hey, hier steckt eine Chance. Und auch da wieder die Frage, was machen wir jetzt damit und wie gehen wir damit um? Und da war für mich eigentlich ganz klar, wir gründen die Frankfurter Sportagentur, wir wollen den Frankfurt-Marathon machen. Und das ist also das, womit ich mich im Moment beschäftige, mir die Frage zu stellen am Ende, wie können wir dieses größte Ausdauer- und Laufsport-Event, das eine Stadt hat, was nun mal der Marathon ist, und dieses Festival des Ausdauersports, wie können wir das irgendwie wieder in meiner Stadt Frankfurt, in der ich mich irgendwie wohlfühle, die wieder groß genug ist, dass es wirklich Spaß macht und trotzdem kurz genug ist und klein genug ist, dass man irgendwie auch Dinge schnell bewegen kann, uns damit beschäftigen. Und ja, deswegen hat sich meine neu gegründete Firma, die FSA Frankfurter Sportagentur, bei der Stadt Frankfurt beworben, ab 2027 den Frankfurt-Marathon auszurichten.
Jetzt muss man noch mal einmal als Background für euch alle zu Hause, ja, Frankfurt-Marathon sagt euch natürlich allen was, das ist ja klar. Aber wer macht es eigentlich dahinter und wie passiert das eigentlich und so weiter? Das Ganze wird organisiert von einer Agentur, die heißt Motion Events. Dahinter steht der Renndirektor, der die letzten, also sicher 20 Jahre, wahrscheinlich länger, das Event begleitet hat, groß gemacht hat, das muss man ja auch sagen, ne, von einem Stadtmarathon zu einem internationalen, wertigen Stadtmarathon mit Gold Label. Da sind ein paar
Elite Label.
Ja, er hatte zwischendurch einmal das Gold Label, ne? Das hat sich ein bisschen verändert, die Labelung hat sich verändert, aber ja, zu einem international angesehenen Marathon entwickelt hat, ja, das ist gar keine Frage. Die Zeit steht ja nicht still, ne? Die Zeit geht ja weiter, ja, und ihr habt das beide skizziert, wohin die Reise gehen kann. Die Major, das haben wir die letzten Wochen immer wieder besprochen, sind da halt auf Expansionskurs. Das geht sicher zu Lasten von Marathons in der Kategorie Hamburg, Frankfurt, vielleicht noch München, Köln, also die da sicher ein Problem haben, ne? Wie positioniere ich mich dann als großes Laufevent, als Stadtlaufevent? Ja, bin ich dann ein regionales Event? Ja, Klammer auf, ist das nicht ein bisschen zu klein? Ja, wie komme ich dann an meine entsprechenden Zahlen? Ja, und wie werde ich internationaler, weiblicher und jünger. Ja, also das können ja zum Beispiel solche großen Fragen sein. Und in dieser Woche gab es dann eine sehr spannende, aber ja bedeutungsvolle Pressemitteilung von eben Motions Event, von der Agentur, die den Frankfurt Marathon ja ausgerichtet hat, nämlich, dass die sich in Zukunft unter dem Dach der London Marathon Events wiederfinden und dahin verkauft worden sind. Hilf uns, was bedeutet das?
Das ist eine gute Frage. Da müsstet ihr wahrscheinlich den noch Renndirektor Jo Schindler fragen, was das jetzt konkret bedeutet für mich. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Ich bin nicht rangegangen und habe versucht, Gegenentwürfe von irgendwas zu entwickeln, sondern ich bin rangegangen, ganz naiv, als jemand, der sich mit 10 Kilometern teilweise schwer tut, aber doch der Leichtathletik sehr verbunden ist und selbst Athlet war und wie gesagt, selbst am Ende auch die Sportevents, ich bin einfach sportverrückt, ich liebe Sport, also aller Art, und bin einfach rangegangen, habe mir überlegt, was braucht der ideale Marathon? Was braucht der Frankfurt-Marathon, um den Topläufern gerecht zu werden, den 99,8% der Läufern, die sich nicht als Topläufer identifizieren, sondern dieses Event aus den verschiedensten Gründen machen, die verschiedenste Zielgruppen abbilden. Der Marathon ist ja so divers wie eine Stadtgesellschaft. Und das war eigentlich die Fragestellung, die ich und Fabian uns, mein Mitgründer, gestellt haben. Du hast es gerade angesprochen und ich habe ganz großen Respekt, was in Frankfurt geleistet wurde die letzten Jahre mit dem Frankfurt-Marathon. Das war nicht immer so einfach. Es war auch nicht immer so, dass mehrere Interesse hatten, einen Marathon auszurichten. Ich glaube, da kann jede Stadt und jeder Veranstalter, also Veranstaltungsort dankbar sein, wenn es mehrere gibt, die Interesse haben, sich im Ausdauersport irgendwie die Finger schmutzig zu machen. Unserer Meinung nach ist jetzt aber auch die Zeit, nach vorne zu schauen. Die Zeit hat sich ja weiterentwickelt, wahrscheinlich 20 Jahre zurückguckt, 2006. Das waren andere Zeiten, da war Sport anders, manchmal ein bisschen elitärer, manchmal ein bisschen trockener. Ich glaube, wir erleben eine wahnsinnige Professionalisierung, Eventisierung und am Ende, glaube ich auch, wir erleben eine Kommerzialisierung. Zum Guten wie zum Schlechten von solchen Events. Und letzteres hoffe ich, dass man dementsprechend immer im Hinterkopf behält, wofür macht man das Ganze? Wie macht man das Ganze? Ich war immer jetzt habe ich ja zwei Dinge in meinem Leben gemacht. Ich bin Ehrenamtler, wo ich viele, viele Stunden meines Lebens reinsetze für 0 Euro. Also für meinen Ehrenämter kriege ich nur gar nichts, also weder für den Leichtathletikkreis noch im Sportkreis. Und war Unternehmer, wo natürlich, wie gesagt, gerade wenn man Investoren an Bord hat, auch immer die Frage ist, wie kriegt man irgendwie diese Zahl, die da unterm Strich steht, immer größer. Und beides hat Vor- und Nachteile. Und ich hatte jetzt die Chance gesehen, auch mit dieser Agentur das Beste aus beiden Welten zu vereinen. Das Gemeinnützige, das Wertetreibende, das Demokratiefördernde des Ehrenamtes, des Vereinssportes, den ich so liebe und den ich als eines der Rückgräder unserer Gesellschaft sehe, gerade in solchen Zeiten. Und wir in Frankfurt haben über 350.000 Mitglieder in Sportvereinen. Das ist eine wahnsinnig gute Quote, das sind fast 50% der Bevölkerung. Also das soll eine Großstadt uns erstmal nachmachen. Wir haben tolle Vereine wie die Eintracht Frankfurt, Spiridon Frankfurt, die TG Bornheim zum Beispiel, die man hier kennt, die über 30.000 Sporttreibende hat. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, Ehrenamt stößt an Grenzen. Immer weniger Leute sind bereit, ehrenamtlich sich zu engagieren. Das Leben wird immer stressiger, schneller. Irgendwie muss man ja auch die Miete zahlen. Und diese Frankfurter Sportagentur versucht dementsprechend beides zu vereinen. Und das ist vielleicht auch das zum Thema Marathon, um darauf zurückzukommen, wie wir diesen Marathon sehen wollen. Wo ich glaube, dass du als Sportveranstalter eine Verantwortung hast. Du hast eine Verantwortung gegenüber den Athleten. Ich weiß das selbst, wie das ist, irgendwie als Spitzenathlet. Man braucht irgendwie die direkte Kommunikation, man braucht Transparenz, man braucht irgendwie jemand, der sich da um einen kümmert und den Respekt am Ende, den man bekommen soll, als Athlet und verdient hat und gleichzeitig, wie gesagt, muss man ein Event draus machen. Und das ist vielleicht so ein bisschen die Philosophie, die mich treibt oder uns treibt. Und ja, wie gesagt, ich glaube, ihr beide kennt euch derzeit deutlich besser aus als ich mit dem Thema Marathon. Ich versuche mich da, wie gesagt, intensivst als absoluter sich Schwertour mit langen Laufstrecken und auch wirklich auch da kämpfe ich auch schon nach einer halben Stunde. Zumindest mit der Langeweile zwischendrin mal. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Ich krieg's nicht hin, auch mit Podcasts und Co. Aber versuche da trotzdem, mich in den gemeinen Marathonläufer zu versetzen, natürlich mit Leuten zu sprechen und zu verstehen, was ist das. Und hoffe, dass ich da, wie gesagt, meine Gap, die ich aus dem Zehnkampf mitbringe, aus den kurzen Laufstrecken dann da überbrücken kann, irgendwann.
Ja, also ich finde das, haben wir off-record schon gesprochen, eine total spannende Entwicklung für Frankfurt, fürs Marathonlaufen im Allgemeinen. Wir hatten es ja gerade gesagt, die Beliebtheit von Marathon-Veranstaltungen, aber auch vor allem auch Halbmarathon-Veranstaltungen als Sprungbrett zum vielleicht auch, entweder für die einen, die sagen, ey, Training reicht auch, 2-3 Mal die Woche laufen ist auch genug, ich habe noch ein paar andere Dinge, die mir wichtig sind im Leben, dann ist vielleicht Halbmarathon sogar die Strecke, die vielleicht sogar aktuell noch ein bisschen populärer ist als der volle Marathon, aber auch der ist natürlich...
Wenn ich da kurz ergänzen darf, also nicht nur ein bisschen attraktiver, also in Frankfurt ist der Halbmarathon weltenattraktiver. Okay, also das wird in Frankfurt von einem Verein Spiridon Frankfurt, unserem Laufsportverein, gemacht und die haben 11.000 Tickets nach 12 Stunden verkauft. Da war ausverkauft.
Das ist ja
nicht mal einen Tag. Das kann der Frankfurt Marathon oder wahrscheinlich fast kein Nicht-Major-Marathon nicht nachweisen, die sofort ausverkauft
werden. Ja, also das ist
eine wahnsinnige und das ist eine Strecke, wie du sagst, die ist irgendwie greifbarer. Ne? Das, genau. Da sind viele gerade unterwegs.
Ja, ich habe dieses Thema Work-Life-Balance, das ist schon vorher gesagt, da waren viele, also ganz viele Sachen dabei, wo ich mich sofort wiedergefunden habe. Das Thema ist ja in unserer Welt, in unserer Generation, ich bin ein bisschen älter als du, ich bin ja schon eher Mitte, Ende 30, aber dann spätestens, wenn man irgendwie noch vielleicht sogar Familie gegründet hat, Kinder hat, irgendwie ambitioniert im Job ist, gleichzeitig aber auch was für sich selber machen will und irgendwie dann auch das natürlich gerne verbindet, vielleicht mit Freunden, der Trip nach whatever, Frankfurt, Berlin übers Wochenende, man macht sich dann eine schöne Zeit, man läuft das Event, hat danach noch eine gute Zeit, geht vielleicht ein bisschen feiern, keine Ahnung, das ist cool, aber du musst das irgendwie in so einen Alltag reinpressen und das war für mich auch eine der größten Herausforderungen nach der eigentlichen Sportkarriere, weil in der Sportkarriere ist ja kein Problem, 200 Kilometer zu laufen, jede Woche, dann auch Krafttraining, Physio etc., dann hier irgendwie 3 Monate in Kenia und keine Ahnung, das ist dein Job. Und das ist natürlich geil, wenn man irgendwie eine Zeit lang seine Passion zum Job machen kann. Aber für mich war viel schwieriger, dann irgendwann zu sagen, hey, ich glaube, für mich reicht, das war geil, ich habe eine gute, für mich eine tolle Karriere so gehabt. Es gibt einen Step danach, wir haben mehr Zeit für Family, trotzdem ist man beruflich vielleicht ambitioniert. Und da dann den Raum zu finden, zu sagen, was ist ein gutes Maß an Sport, was mir noch gut tut und wann stresst mich dann eigentlich schon fast wieder sehr. Und da ist, glaube ich, das, was ganz viele Leute, deswegen wundert mich das auch mit dieser Zuwachsrate in dieser Zielgruppe 25 bis 40 überhaupt gar nicht, dass das so ein Ding ist, wo man sagt, jo, 3-mal, 4-mal Sport die Woche, das kriege ich gut hin, das ist, dass ich 6-7-mal wäre für mich Stress, 4-mal finde ich nice, ich will aber auch mal abends mit Freunden, was weiß ich, mein Aperol trinken und die Sonne genießen oder was auch immer, keine Ahnung. Und deswegen ist Halbmarathon halt sehr viel approachable, sagen wir mal, also mehr, weil das einfach so, das eine Stunde 30 bis maximal 2 Stunden, so ich glaube, ganz viele rennen natürlich in dieser Stunde, die Profis, okay, sagen wir Stunde 30 bis 2 Stunden 30 ist das, was du, glaube ich, gut schaffen kannst mit so einem Training und Marathon musst du dann schon wirklich richtig ambitioniert dich auch vorbereiten, weil sonst macht Marathon keinen Spaß, sonst ist Marathon halt einfach nur Quälerei und die gibt's aber trotzdem auch, keine Frage, aber ich glaube, das sind zwei Sachen, die sich parallel entwickeln, Leute, die sagen, Halbmarathon reicht für mich, das ist cool, dann habe ich da trotzdem ein ähnlich tolles ja Event-Feeling auch, wie wenn ich einen ganzen Marathon laufe und natürlich gibt's die andere Hälfte, die sagt, oh, jetzt habe ich Blut geleckt, der Marathon muss schon 1-2 Mal sein im Jahr und man sieht's bei Berlin ist natürlich ein Klassiker, die sind natürlich sowieso, weil es aber auch ein Major ist, deswegen ist ein bisschen Schieflage, würde ich sagen, die sind eh immer schnell ausverkauft, weil natürlich irgendwie die Leute auch diese Six-Star-Finisher-Medaille irgendwann, jetzt sind es ja 7, aber erreichen wollen. Aber zum Beispiel Hamburg ist auch ein gutes Beispiel. Hamburg haben wir natürlich letztes Jahr auch sehr eng zusammengearbeitet in Sachen Event-Präsentation und so weiter. Deswegen kennen wir da auch die Zahlen ein bisschen besser. Ich fand's Ralf Frankfurt letztes Jahr auch, also der Halbmarathon, den sie inzwischen in das eigentliche Event ja auch schon seit Jahren integriert haben, sofort ausverkauft. Same. Aber auch der Marathon
in Hamburg. In Hamburg,
genau, das ist egal. Ja, Frankfurt gesagt, in Hamburg, genau. Aber auch der Hamburg. Marathon selber in Hamburg ist ja innerhalb, gut, jetzt ist der 40. vielleicht auch wieder ein bisschen was Besonderes, aber auch der war ja relativ schnell ausverkauft. Also ich glaube, dass das Publikum, das ist da, dass die Leute wollen das, die wollen ein tolles Event haben, die wollen ein Rundum-Sorglos-Paket haben, die wollen vielleicht auch das danach nochmal, das gibt's ja bei uns auch viele, die sagen, hey, ich laufe ja mit, aber kann ich das dann später nochmal im Real Life sehen, vielleicht, ich möchte ja auch verfolgen, was da so los war. Also es ist, ich glaube, es ist heute einfach wichtig, so ein holistisches Experience zu kreieren. Und da gehört vieles dazu, was vielleicht auch im digitalen Raum sich abspielt. Da gehört vieles dazu, was vor Ort sich abspielt. Und ich finde das total spannend, was ihr da angeht. Jetzt wäre meine Frage noch, ich glaube, das hast du nicht ganz genau gesagt, gab es nur euch als potenziellen Mitbewerber, Neubewerber, also beziehungsweise wie habt ihr davon erfahren? Hat die Stadt Frankfurt euch gesagt, pass auf, das läuft deshalb aus, weil wurde, also der eigentliche Frankfurt-Marathon oder die Firma, über die das läuft, die wird an den London-Marathon verkauft? Oder habt ihr da, du bist natürlich bestens vernetzt, logischerweise im Sportkreis Frankfurt, hast du das anderweitig erfahren? Wie habt ihr denn überhaupt quasi die Idee entwickelt, dass ihr euch da euren Hut in den Ring werfen wollt?
Also erstmal ist ja die Frage, es ist ja, das, da steckt jetzt viel drin, und vielleicht, wenn ich kurz zu dem Hamburg-Thema was sagen darf, und das ist, es ist, du hast viel Richtiges angesprochen. Hamburg hat auch das Active City Hamburg Konzept, wie die ganze Stadt eigentlich sich bewegen soll. Und das, ich weiß, dass Frankfurt das gerne als Vorbild nimmt und wir auch im Sportkreis, wie man eine Bevölkerung holistisch ansprechen kann. Auch da wieder, was du gesagt hast. Es gibt nicht entweder oder. Es gibt nicht entweder oder. Es gibt und du musst auf jeden einzahlen. Du musst breit denken, du musst natürlich, du darfst dich nicht verrennen, du musst schon irgendwie dich positionieren. Don't get stuck in the middle, hat man bei uns immer in irgendeinem Management-Kurs gesagt. Und ich glaube, das ist auch richtig so. Also du brauchst eine Identität. Und Hamburg macht da vieles richtig. Also da hoffe ich, dass wir da irgendwie uns hinentwickeln können und auch da wieder Anschluss finden können und auch sagen können, Frankfurt ist lange vorher ausverkauft. Ja. Eigentlich müsste es so sein, nach meinem Gefühl. Eigentlich müsste das in einer Stadt wie Frankfurt, die auch im Rhein-Main-Gebiet 6 Millionen Menschen hat, also so ungefähr roundabout wie Berlin, die eine Sportstadt ist, die weder vom Preis exorbitant hoch ist, noch eine langsame Strecke hat. Ja. Frankfurt ist bestzeitfähig und auch eine schöne Stadt, müsste es eigentlich hinkriegen. Der Prozess und die Gedanken dahinter, wie gesagt, ich beschäftige mich, seit ich Kreisvorsitzender bin, mit dem Thema Marathon, also zwangsläufig als ein Teil meines Ganzen. Und Ende letzten Jahres haben wir dann versucht, oder hab in dem Gespräch, wie gesagt, auch mit Fabian, der da auch, wie gesagt, eine ganz, ganz, ganz wichtige Rolle bei uns spielt, haben wir einfach mal festgestellt, wir gucken einfach mal, was ist denn die Situation? Gibt es da langjährige Verträge? Kann man da rein? Wie verhält sich das denn? Auch da wieder einfach machen, einfach mal gucken, wie geht denn das? Und also völlig unabhängig von irgendwelchen externen Impulsen. Und das ist, wie gesagt, mir immer wieder wichtig. Also ich möchte einfach, wie gesagt, versuchen, das Thema optimal anzugehen, so gut das geht. Ich gehe da mit so einer gewissen Naivität sein und frage mich einfach, wie sollte es sein? Und dann machen wir es einfach. Das ist für mich relativ straightforward. Wir haben da keine, haben wir schon immer so gemacht und müssen wir immer so machen? Das gibt's nicht, weil haben wir nicht. Und dann haben wir festgestellt, es gibt keinerlei Restriktionen, die erstmal mich und Fabian und uns als Frankfurter Sportagentur, so haben wir uns dann irgendwann relativ schnell genannt, weil wir wollen, was wir tun, auch als Programm haben und als Identität haben. Eine Agentur, die für Frankfurt, für die Region arbeitet, wie gesagt, und Marathon, der für alle ist, dass wir uns da prinzipiell einfach aufstellen können und sagen können, wir wollen das erstmal. Und wir sind in sehr konstruktiven Gesprächen mit der Stadt. 2 Marathons in einem Jahr in einer Stadt ist wahrscheinlich Quatsch. Ja. Ich glaube, wäre ein Novum, aber wie gesagt, da gibt es jetzt gute Gespräche mit der Stadt und wir werden da sicherlich im Laufe des Jahres konkret sagen können, wie das dann am Ende aussieht. Also da, wie gesagt, stecken wir dementsprechend derzeit in diesen dann doch notwendigen Verwaltungsprozessen, die es einfach gibt, wenn sowas irgendwie mit drin steckt. Und es gibt aber kein, wie sagt man jetzt, Host City, irgendwas, nichts, was uns jetzt erstmal davon abhält, dass wir das 27 hätten machen können. Und als ich das erfahren habe, haben wir gesagt, gut, dann geben wir jetzt Gas. So, dann gründen wir, dann gibt's jetzt die Frankfurter Sportagentur, dann haben wir uns, wie gesagt, sofort angefangen zu überlegen, was braucht man denn, wie organisiert man denn eigentlich so einen Marathon? Auch da wieder haben uns Leute gesucht, die sich damit auskennen und sind jetzt in der Lage, da dementsprechend sagen zu können, wir sind in vollen Vorbereitungen, irgendwie Ende nächsten Jahres einen Frankfurt-Marathon auszurichten. Wow.
Dann ist ja noch die Frage, wo will ich hin mit meinem Marathon? Du hast gesagt, man muss sich schon eine Marke verpassen. Ne? Also ganz lange war ja die Marke des Frankfurt-Marathons der Einlauf in die Festhalle. Ja, das war die Marke plus, dass Frankfurt ja Pionier war vor längerer Zeit, nämlich als Stadtmarathons überhaupt angefangen haben zu existieren. Damals war es noch die SG Höchst, ja, also damals ein bedeutender Verein, aber heute kein großer Verein mehr, der eine sehr große Rolle in der Leichtathletik spielt. Also hat man was gemacht? Na klar, man ist nach Höchst gelaufen.
Durch das Tor ist jetzt vielleicht, der Farbwerke, habe ich gelernt.
Ja, genau. Ne? Das ist vielleicht jetzt aus der heutigen Perspektive nicht mehr der Ansatz, den man wählen würde, zu sagen, okay, ich laufe da lang, weil das meine Keimzelle ist. Ja? Sondern da spielen andere Dinge eine Rolle, die du schon gesagt hast. Die Stadt präsentieren, die Vorzüge der Stadt zeigen, sicher auch sich logistisch zu verhalten, eine Strecke zu haben, die schnell zu bewältigen ist, weil das einfach sowohl die Top-Leute als auch jeden Einzelnen, ja, der eine Bestzeit
läuft. Niemand läuft gern bergauf.
Ja, genau. Ja, das ist einfach so. Ja, das trifft dich wahrscheinlich noch viel mehr. Ja, ich bin ja nicht ganz so lang wie du.
Ich lauf auch nicht gern flach, aber
du läufst gar nicht gerne.
Es ist eine Hassliebe und ich lerne damit umzugehen. Nein, ich habe höchsten Respekt vor jedem, der das macht. Ich mache so viel Sport in meinem Leben und bin auch mal 1500 in unter 4,40 gelaufen in einem Zehnkampf. Das ist nicht so schnell wie Tim und nicht so schnell wie andere Zehnkämpfer, aber doch dann irgendwie ne, Tiefe 3 auf einen Kilometer. Dementsprechend bin auch mal 2,41 auf 1000 Meter gelaufen, im Siebenkampf. Das liegt mir ein bisschen besser, aber ich habe da höchsten Respekt vor. Also wenn ich eins sagen kann, ist oder was man bitte mitnehmen sollte, ist, ich laufe oft genug im Training. Ich tue mich extrem schwer und wie gesagt, respektiere jeden, der die Entscheidung trifft, das freiwillig länger zu machen und auch noch Freude daraus ziehen kann.
Ja, und dafür braucht man ja ein paar Parameter, dass man sagt, okay, ich will dort laufen, weil. Ja, und diese Frage musst du ja vorab beantworten. Ja? Du musst ja beantworten als potenzieller Veranstalter, warum soll jemand bei uns laufen wollen und auch noch dafür bezahlen wollen, ja, dass er nach Frankfurt kommt? Ja. Das sind ja genau die Fragen, die man sich beantworten muss. Ja, was ist euer Ansatz?
Also ich glaube, dass die Strecke schnell ist, das sollte auf jeden Fall bewahrt werden. Das ist etwas, was sehr positiv zu bewerten ist. Also wie gesagt, wenig Höhenmeter ist immer gut. Frankfurt ist eine flache Stadt, das kriegt man gut hin. Ich habe letztens von einem anderen Marathon, ich weiß gerade nicht welchen, gehört, eigentlich ist ein Marathon eine Sightseeing-Tour durch die Stadt. Und das, fand ich, hat das eigentlich im Kern getroffen. Also du läufst da 42 Kilometer irgendwie in und um die Stadt rum und eigentlich, wenn du fertig bist, musst du sagen, ich habe alle schönen Ecken einer Stadt gesehen. Jetzt weiß ich, wie diese Stadt aussieht. Und ich glaube, das ist in Frankfurt gar nicht so einfach, weil Frankfurt eine relativ dichte Stadt ist. Das heißt, du kannst da natürlich hoch und runter die Straßen laufen. Das ist wieder, Kurven sind, wie gesagt, neben Höhenmetern das Zweite, was dir irgendwie Tempo rausnimmt. Und das macht auch keinem da Spaß, einfach, wie sagt man da, wie so ein Quadrat zu laufen. Aber Frankfurt hat so ein paar Ecken, glaube ich, die extrem sehenswert sind. Zum Beispiel das Ostend. Das Ostend in Frankfurt hat sich extrem weiterentwickelt. Da haben wir ein Wahrzeichen für Frankfurt, die Stadt, eine Europastadt, nämlich die EZB. Was, wie nicht, eine gemeinsame Währung steht irgendwie für diese Werte, die EU und Europa verbindet, wie diese EZB. Dann haben wir, Ralf, du kennst es, ist Mainufer, ist wunderbar zu laufen. Wahrscheinlich, ich sage immer, das Mainufer ist unser größter Sportplatz, den wir in Frankfurt haben.
Absolut. Und 24/7 beleuchtet, ne? Also eigentlich richtig. Jederzeit offen und nutzbar.
Ja, richtig.
Nicht also, bei jedem Sportplatz und so.
Die Verrückten, die 4 Uhr morgens laufen gehen wollen, können das auch. Das Mainufer ist ein Traum. Und da kommen auch wieder, wie gesagt, viele Dinge zusammen. Du hast richtig gesagt, ich finde, man muss Tradition natürlich irgendwie respektieren und wahren. Also ich fände es schön, wenn man irgendwie mal wieder durchs Tor Ost, der jetzt Infrasurf laufen könnte. Ist das, was im Moment Frankfurt auszeichnet? Die Stadt hat sich weiterentwickelt. Und das muss auch in einer Strecke zum Beispiel abgebildet werden. Die muss sich auch weiterentwickeln. Also wenn ich eins sagen kann, ist, wenn man eine Strecke 25 Jahre nicht anpasst, hat sich entweder die Stadt nicht entwickelt und das trifft auf die wenigsten Städte, eigentlich keine Städte zu, oder man hat irgendwie die Entwicklung nicht mitgemacht. Und du hast auch die Messehalle angesprochen und die Festhalle, die gelaufen wird, und das ist ikonisch und das ist super. Und ich war jetzt oft genug da, um das genauso zu sagen. Und wir haben auch erstmal keinen Plan, das zu ändern, weil wo will man sonst? Der Ironman Frankfurt endet am Römer, das finde ich auch ganz, ganz charmant und schön, aber das kannst du mit den Menschenmengen nicht machen. Also du versuchst da ja zwei Dinge zu treffen, also irgendwie schön und machbar. Also irgendwann, je mehr Menschen kommen, irgendwann werden die Straßen zu schmal, irgendwann werden die Eingänge zu eng, dann staut sich das, dann gibt es irgendwelche Risiken für Leib und Leben. Also da muss man einfach auch da wieder offen sein und sagen, geht das Ganze mit, entwickelt sich das mit der Stadt, mit dem Event und am Ende, wie gesagt, schnell und schön. Das fasst eigentlich, glaube ich, ganz gut zusammen. Wir wollen eine Strecke, wo du am Ende sagst, ich habe alles gesehen, was mir gefällt. Gleichzeitig soll jeder, der eine Bestzeit laufen kann und will, in der Lage sein, sie bei uns zu laufen. Und das sind, glaube ich, die beiden Dinge, mit denen wir herangehen. Und wo ich, wie gesagt, jetzt hier eine Frankfurt-Karte hinter mir habe, mit ganz vielen Pins drin, mit ganz vielen coolen Orten und versuche irgendwie das abzubilden. Ohne, dass man jetzt das Rad neu erfinden muss. Was gut läuft, kann man auch weiternehmen. Aber auch da wieder. Haben wir schon immer so gemacht, kennen wir nicht. Und das ist am Ende etwas. Frankfurt hat so viele schöne Seiten. Frankfurt ist eine Stadt. Viele sagen manchmal ja Frankfurt, Bahnhof, Flughafen. Ich habe da irgendeine Spiegel-TV-Doku gesehen und die ganzen Junkies. Das hört man ja oft. Man verliebt sich oft dann in Frankfurt auf den zweiten Blick. Also man muss die Stadt lieben lernen. Und ich hoffe, dass wir mit irgendwie dort die besten Seiten Frankfurts zeigen können und das irgendwie abbilden können. Und trotzdem auf 42 Kilometer zu kommen, ohne dass es repetitiv wird und ohne dass es langsam wird. Gar nicht so einfach. Wie gesagt, steht oft im Zielkonflikt, wie man so schön sagt. Also so, als würde ich Kugelstoßen und Hochspringen optimieren wollen. Da weiß jeder, das könnte schwierig werden. Aber irgendwo ist das Optimum. Irgendwo ist die Mitte, was dann auch noch genehmigt wird, und das versuchen wir gerade mit ganz vielen Experten zu finden.
Das klingt.
Also wenn man von der EZB über das Mainufer auf die Stadt zuläuft, hat man auf jeden Fall als Läuferin oder Läufer einen ikonografischen Blick. Ja, da sind genug Leute, die dann stehen bleiben und ihr Foto machen, wenn sie ihren normalen Lauf machen. Ja, also das ist ja eine andere Wahrnehmung von einer Stadt, wenn du so an deine Stadt herangehst. Also was ist eine Erlebniskultur, die ich schaffen kann während des Laufens? Ja, das ist ja das, was dahinter steht. Ja.
Jeder, der diesen Marathon gelaufen ist, soll sagen, nicht nur, das war ein Top-Event, ich will das wieder laufen, sondern soll auch sagen, Frankfurt ist eine geile Stadt. Frankfurt ist eine schöne Stadt. So habe ich Frankfurt noch gar nicht gesehen. Das ist schon unser Ziel. Und am Ende ist ein Marathon auch Stadtmarketing, das muss man ganz klar sagen. Da fahren drei Stunden lang Kameras durch die Stadt. Also eigentlich fährst du da wie bei Google Maps irgendwie mit drei Leuten vorne weg, fährst du da durch die Stadt live im Fernsehen und auch noch in den Bildern danach. Also das musst du ausnutzen. Und das war, wie gesagt, auch bei uns immer das Thema, wo wir gesagt haben, es soll für jeden Läufer attraktiv sein, der da irgendwie die First-Person-View hat und es sieht. Es muss irgendwie auch für die kommen, ein tolles Event sein. Also je weiter raus du gehst, desto weniger Menschen kommen irgendwie. Es muss erreichbar sein. Ich weiß, Berlin hat so ein paar Ecken, da kann man mit der Bahn den Läufern vorwegfahren und dann kann man seine Läufer mehrfach sehen. Das ist so etwas, was man bedenken muss. Und natürlich, für die es sich am Fernseher angucken, die sollen sich nicht nur daran erfreuen, dass da Leute wirklich, wirklich schnell, wirklich lange laufen können, sondern die Bilder, die man irgendwie im Hintergrund sieht, sollten genauso attraktiv sein. Und das ist am Ende, wie gesagt, es sind so ein paar Punkte, die wir da einfach uns als Maxime gesetzt haben und wo wir uns drin bewegen. Und es gibt kein Optimum, aber wir versuchen so nah wie möglich da ranzukommen.
Der andere Punkt ist, wohin geht die spitzensportliche Orientierung? Ja, das ist ja durchaus ein Punkt, den wir hier auch schon häufiger diskutiert haben. Ja, also was ist mein Motiv für den Spitzensport? Berlin hat sich da relativ klar positioniert, ja auch aus der sagen wir mal, eher jüngeren Geschichte, da geht es um Rekorde. Ja, da geht es um deutsche Rekorde, da geht es vielleicht sogar häufiger um Weltrekorde, aber das ist eine klare Rekordorientierung. Warum ist das halt so ein großes Ding, Berlin? Natürlich Major, Hauptstadt, Historie und so weiter. Aber man muss ja nicht drum rumreden, es geht da natürlich schon auch darum, dass das eben möglich ist, dort Rekord zu laufen. Ja, und das ist immer so ein Punkt. Das treibt halt viele Menschen an, das ist ja gar keine Frage. Aber finde ich nicht vielleicht noch ein anderes Motiv? Denn wenn Berlin mit seiner finanziellen Power, mit seinem Marketing, mit seinem Image, mit dem Label Major dieses Motiv besetzt, welchen Sinn macht es dann für Frankfurt, für Köln, für München, dasselbe Ziel auszugeben, ja, oder ein ähnliches Ziel auszugeben? Aber was ist die Alternative?
Ja, den Kampf verlierst du und das ist auch in Ordnung. Berlin ist ein Major, Berlin ist ein Aushängeschild für den Ausdauersport und Marathonsport in Deutschland und wir können alle froh sein, dass wir so einen Major in Deutschland haben, mit allem, was da dazukommt. Übrigens ja auch organisiert von einem Verein, was ich extrem toll finde, was da auf die Beine gestellt wird. Aus auch da wieder einer Kombination aus einer profitorientierten GmbH und dann einem gemeinnützig orientierten Verein. Ja, du musst deine eigene Identität finden, das hatten wir eben schon vorher und auch da nicht irgendwie im Mittelfeld spielen. Wenn wir versuchen wollen, die Besten der Welt zu kriegen, kommen die nach Frankfurt, ich weiß es nicht, für sehr, 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 sehr viel Geld und ob das das richtige Motiv ist und ob das dann am Ende sich auch lohnt für alle Beteiligten, ich stelle es in Frage. Wir haben für uns eine Doppelstrategie wieder entwickelt, auch da wieder, weil ich glaube, es ist schon wichtig, den Leistungssport nicht zu vergessen und gleichzeitig, wie gesagt,
ja, da kommst du ja auch her. Ne?
Da komme ich auch her. Den habe ich natürlich immer im Blick und wie gesagt, glaube da auch die Bedürfnisse von Athleten besser zu verstehen, als es vielleicht viele nicht Leistungssport treibende Manager dann teilweise sich anmaßen. Da hat sicherlich jeder schon mal so komische Stories gehört und erlebt. Also da haben wir eine klare Doppelstrategie. Wir wollen der nationalen Spitze eine Bühne bieten. Das ist das Erste. Das heißt, ich will deutsche Meisterschaften in Frankfurt und wir haben top, 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 top Marathonläufer in Deutschland und die sollen sich in Frankfurt wohlfühlen und sollen in Frankfurt eine Bühne bekommen und sollen dementsprechend auch, wie sagt man, vergütet werden, dass da am Ende die Rahmenbedingungen stimmen. Dass jeder, der um einen deutschen Meistertitel kämpfen kann, das bei uns in Frankfurt tun kann. Das ist das Erste. Wir müssen auch mit Hinblick auf Olympische Spiele in Deutschland, auch im Hinblick auf wo kommen unsere Medaillen her, dürfen wir nicht vergessen, dass wir top, top, top Läufer im Ausdauersportbereich haben und uns da entwickeln. Wer hätte das früher gedacht? Wirklich? Wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir die haben und wo auch viele, die jetzt nicht Vize-Weltmeister sind, kommen. Und denen müssen wir helfen, denen müssen wir eine Bühne bieten, national bei uns. Das heißt, wir haben eine Verantwortung, meiner Meinung nach, als Sportevent-Ausrichter, auch die zu bedenken. Gleichzeitig, wie gesagt, sind die meisten halt keine Top-Leute und wir haben das erlebnisorientierten Breitensport genannt. Das heißt, ich sag ja, jeder, der eine Bestzeit laufen will, soll eine Bestzeit laufen können und dabei Spaß gehabt haben. Das heißt, die beiden Punkte wollen wir betrachten. Das heißt, die nationale Spitze fördern. Also ich sehe da ganz klar wieder, wie gesagt, wenn ich mir vorstelle, dass ich einen Wettkampf gehabt hätte oder wir haben in Deutschland einen Zehnkampf, Rating, einen deutschen Top-Zehnkampf und du merkst als nationaler Teilnehmer, wie du kannst extrem dankbar sein, dass es sowas gibt. Und das wollen wir eigentlich in Frankfurt für unsere nationalen Läufer werden. Und wie gesagt, dafür gehört auch für mich eine deutsche Meisterschaft dazu. Philipp, du wirst es wissen, aber einfach ein deutscher Meistertitel ist nie nichts wert. Ein deutscher Meistertitel ist, egal wer antritt, ist immer was wert und ist immer auch, Ralf, das wirst du sagen können, ist auch immer eine News, ist auch immer etwas, was irgendwie die Leute interessiert. Und wie gesagt, gleichzeitig glaube ich, man kann das vereinen mit allem anderen. Also das und auch da am Ende wirklich Ikonen zu schaffen. Nationale Helden zu entwickeln und auch dort das zu zeigen und zu zeigen, hey, du als hier Frankfurter Bub oder Mädel, du kannst mal so werden bei deutschen Meisterschaften wie wer auch immer. Das, glaube ich, ist unsere Aufgabe und da, wie gesagt, bin ich vielleicht dann Lokalpatriot oder weiß ich nicht, ein Athlet, der selbst im Nationaltrikot starten durfte, oft genug, der auch weiß, wie gesagt, diese Athleten müssen gefördert werden und wir können uns nicht darauf verlassen, dass es die Majors tun oder andere große tun und ich glaube, das ist etwas, wo Frankfurt genau die richtige Größe für hätte und wo wir glauben, einen wirklich, wie sagt man, einen Platz zu besetzen, der A, Sinn macht für alle Beteiligten und aber auch uns einer Identität gibt und wieder auf dieses ganze Thema einzahlt, was wir eigentlich als Agentur wollen und was wir uns vorstellen, was der Marathon leisten soll. Neben, dass er halt 42 Kilometer Strecke absperrt und deine Zeit dabei misst.
Ja. Also das finde ich einen total spannenden Ansatz, denn wie du ja eben sagtest, es ist eine Sondersituation, wenn man so will, die es einfach vor alleine 10 Jahren so noch nicht gegeben hat. Also sprich, es ist das rein objektiv einfach auch von den Zahlen und von den Namen, es ist das goldene Marathon-Zeitalter hier in Deutschland, was die Akteure betrifft, Frauen wie Männer. Wenn man die Zeiten anschaut, die heute laufen, und wir reden halt auch nicht nur von einem, wie vielleicht früher, wenn man froh war, sondern von vielen. Und das macht ja erstmal schon spannend, also im Wettstreit untereinander, aber einfach auch diese Auswahl sozusagen zu haben. Wenn du vorher vielleicht einen hattest, der irgendwie halbwegs relevant und bekannt war, ja gut, dann war es schwer, den, glaube ich, zu bekommen, weil natürlich außerhalb der deutschen Marathons vielleicht auch noch andere Startoptionen eine Möglichkeit waren. Jetzt hast du super viele, die auch, ich würde sagen, in der Szene relativ beliebt und bekannt sind, was ja auch sich gegenseitig befruchtet, sage ich mal. Wir haben heute vielleicht in der Zeit jetzt auch nochmal andere Möglichkeiten oder andere Präsenzen auf Social Media, als das vor 10 Jahren der Fall war. Also die Leute interessieren sich ja teilweise auch, was machen die, wie bereiten die sich denn überhaupt vor, um dann in Frankfurt vielleicht irgendwie eine Höchstleistung abzuliefern. Und all diese Gemengelage macht das, glaube ich, sehr, sehr spannend für Fans, die ja potenziell trotzdem auch selber an diesem Tag dann auf der Strecke mit ihren vielleicht auch Vorbildern oder wie auch immer sind. Das ist ja auch eine gewisse Sonderform, die es jetzt gar nicht in vielen Sportarten gibt. Da fällt mir spontan eigentlich nur Marathonlaufen und Triathlon ein, wo du, also Langdistanz-Triathlon, wo du mit deinen Aushängeschildern den gleichen Wettbewerb gleichzeitig machen kannst, die du vielleicht je nach Streckenphase auch irgendwo noch sehen kannst. Also das ist schon super besonders und ich glaube, dass das auch eine Riesenchance ist. Plus, man muss ja sagen, früher hast du vielleicht noch sagen können, na ja, gut, aber wenn du es nur auf Deutsche setzt, dann ist ja vielleicht dann in der etwaige Siegzeit dann vielleicht ja gar nicht mehr so international relevant. Da sind wir auch schon nicht mehr. Ne? Also wir haben ja immer noch einen Vize-Weltmeister jetzt seit letztem Sommer oder Herbst, sagen wir mal, mit Amanda. Wir haben auch, wir dürfen nicht vergessen, mit Richard, weil ich zähle Rom jetzt nicht. Ich zähle Rom nicht, weil Rom war kein Marathon. Wir haben auch noch einen amtierenden Europameister mit Richard Ringer. Plus natürlich auch einfach, wenn man die Zeiten anschaut, die hier gelaufen sind, die sind ja international total konkurrenzfähig einfach auch. Und damit kannst du auf jeden Fall ein spannendes und gleichermaßen hochklassiges Feld zaubern, wo aber halt deutsche Athletinnen und Athleten womöglich vielleicht ja auch darum streiten, wer als Erster in die Festhalle, falls es dann noch die Festhalle ist, einläuft. Und ich glaube, dass das eine Riesenchance ist, sowohl in der Vorbereitung auf das Rennen und damit auch vielleicht so ein bisschen diesen Hype da zu schaffen, als auch natürlich alles rund ums Rennen. Und wiederum, klar, jetzt haben wir viel über Spitzensportfokus gesprochen, aber das hat ja nichts, das tut ja dem Amateursport nichts. Also ganz im Gegenteil, das befruchtet das ja eher gegenseitig. Und ich glaube, dass das ein sehr cooler und sehr spannender Ansatz ist, da Begeisterung auch für Frankfurt und für den zukünftigen Frankfurt-Marathon zu schaffen.
Und das ist am Ende, glaube ich, auch, dass Begeisterung Vorbilder schaffen, wie du sagst, du bist mit denen auf der Strecke, du weißt, wie schwer es ist, dein Tempo zu laufen, dann läuft einer da, wie viel auch immer, schneller und kannst das nachvollziehen, das hast du in fast keiner anderen Sportart.
Die Gefühlswelten,
es darf ja jeder teilnehmen.
Die sind die gleichen, ja. Egal ob einer 2 Stunden rennt oder 4 Stunden, also dieses Kilometer 30 Ding, Mann mit dem Hammer Ding, klar, ich habe immer gesagt, also schon während der aktiven Karriere, ich habe für die Leute die 3 Stunden, 3,5 Stunden, 4 Stunden oder noch länger brauchen, fast noch mehr Respekt als für das, was unser eins früher gemacht hat, weil ich denke mir so, ich war Gott froh, wenn ich nach 2 Stunden und keine Ahnung 12 Minuten meinen Marathon irgendwie beendet hatte und dachte mir, hell no, ich hätte jetzt keinen Bock, nochmal eine Stunde unterwegs zu sein. Und ich denke mir, wie krass das ist, weil natürlich laufen viele das auch just for fun, was vollkommen in Ordnung ist. Aber ich sehe auch, Ralf, du wirst es ja bestätigen können, du hast ja auch oft schon die, auch in Berlin nach der Übertragung in der ARD irgendwie gesehen, wie 3,5 Stunden, 4 Stunden, 4,5 Stunden Leute über die Ziellinie laufen. Natürlich ganz viele auch einfach erleichtert, froh, stolz, dass sie das geschafft haben, aber auch viele, die sich dafür vielleicht genauso quälen mussten, aber viel länger gequält haben, um sowas zu erreichen. Und deswegen diese Marathon-Gefühlswelt, die ist die gleiche, egal ob Profi oder ambitionierter Amateur oder einfach Just-for-Fun-Läufer. Das ist so ein krass verbindendes Element, was so diese Szene, glaube ich, sehr zusammenschweißt und auch halt einfach sehr mitfiebern
und
lässt.
Wenn ich da vielleicht ergänzen darf, vielleicht ist das die größte Gemeinsamkeit zwischen Zehnkampf und Marathon. Wenn du es geschafft hast, hast du es geschafft und du bist stolz, es geschafft zu haben und du bist stolz, egal wie viele Punkte du gemacht hast, dass du irgendwie da durchgekommen bist und es war für jeden gleich anstrengend, ob du 9.000, 8.000, 7.000, 6.000 Punkte gemacht hast. Du hast alles gegeben und man hat den größten Respekt für jeden, der es irgendwie überhaupt erstmal geschafft hat. Und natürlich bewundert man die, die es irgendwie dann besser oder schneller geschafft haben, aber am Ende, und das macht ja auch den Respekt am Ende aus, am Ende hast du den Respekt, dass jemand überhaupt erstmal in der Lage war, das so durchzuziehen und das so über sich ergehen zu lassen und das sich so vorzunehmen. Dementsprechend, das wollte ich kurz ergänzen, weil da habe ich mich sofort als Zehnkämpfer angesprochen gefühlt.
Voll. Können wir direkt anfangen? Wann ist der erste Lauf unter eurer Ägide? Nee, aber konkret jetzt ja, was sind die nächsten Schritte, was sind die nächsten Meilensteine, ne? Weil du wirst ja Punkte im Kopf haben, die du jetzt angehst, ja.
Ja, wir tauchen jetzt nicht unter und irgendwann findet ihr auf einmal ein Portal. Nein. Es gibt viel zu organisieren im Hintergrund. Also das ist natürlich klar. Das sieht man dann vielleicht auch nicht, viele Gespräche zu führen, viel vorzubereiten. Ich glaube, es gibt ein extrem spannendes Ausdauersportprogramm in der Rhein-Main-Region und auch in Frankfurt, wo ich auch hoffe, dass wir mit dem Marathon natürlich ein Eckpfeiler sind, aber auch alle anderen enger zusammenbringen können, wie du es gesagt hast. Triathlon, Marathon, kürzere Strecken, längere Strecken. Es ist ja irgendwie
das Radrennen, darf ich nicht vergessen.
Das Radrennen. Auch, ne? Ja. Es sind verschiedene Seiten derselben Medaille. Irgendwie eine ähnlich verrückte Zielgruppe, die da auch, ne, immer mal nach links und rechts fielt und mal dann doch zum Triathlon geht und Triathleten doch zum Laufen gehen. Das ist, glaube ich, wichtig, dass man dort verschiedene Angebote schafft. Also wir beschäftigen uns schon damit und schauen auch, was kann man vielleicht dieses Jahr auch schon organisieren, neben einem Marathon, den wir, wie gesagt, für nächstes Jahr planen. Also wir wollen 2027 den Marathon zu einem Zeitpunkt irgendwie Ende des Jahres, so um den Oktober, wie im Moment Stand heute, ausrichten. Und wo fehlt in Frankfurt eigentlich noch was? Was kann man in Frankfurt noch machen? Ein schneller Zehner, wurde mir mal erzählt, ist etwas, was Frankfurt nicht hat. Und wir haben Leute, wir haben gerade Strecken, wo man das irgendwie machen könnte. Es gibt in Hessen in Pfungstadt immer Laufnächte und Laufsportveranstaltungen. Warum in Pfungstadt und nicht in Frankfurt? Wir haben einen Top-Bundesstützpunkt. Warum kann man das nicht verbinden? Und auch da mal Leute, jeder Ausdauersportler geht auch mal auf die Bahn, macht seine Intervalle dort. Warum das nicht auch mal verbinden? Also wir haben viele Ideen im Kopf, möchte ich damit sagen. Wie gesagt, ein Meilenstein war es jetzt überhaupt, sich erstmal zu bewerben. Das haben wir getan. Und was da jetzt folgt auf dem Weg, würde ich sagen, folgt der Frankfurter Sportagentur, folgt mir, folgt uns. Bleibt gespannt, was wir da in den nächsten Wochen verkünden werden. Auch da gehe ich wieder genau mit der gleichen Naivität an wie mit den anderen Themen. Was braucht es? Was können wir machen? Was ist am Ende das, was die Leute begeistert und bewegt? Wie kriegen wir Spitzensport und Breitensport? Und ich sage ja, die Bahn und die Straße irgendwie enger zusammen. Und wo können wir da als Frankfurter Sportagentur unseren Beitrag leisten? Das ist am Ende vielleicht das, was es am besten zusammenfasst, wo wir am Ende auch schauen wollen, wo wir aktiv werden. Vielleicht ein wichtiger Punkt, den ich noch nicht angesprochen habe. Wir spenden 10% unseres Gewinns dem Frankfurter Sport wieder zurück. Das ist mir ganz wichtig gewesen zu sagen, nicht nur Spendenplattformen, nicht nur du kannst bei der Anmeldung das machen, sondern wir wollten den gleichen Anreiz haben wie der Frankfurter Sport und haben gesagt, am Ende wird, wie gesagt, 10% des Jahresüberschusses, den so ein Event dann hoffentlich irgendwann erwirtschaftet, gespendet. Vor allem an Jugendsport, vor allem was Teilhabe und Integration angeht, was Demokratieförderung angeht. Wie gesagt, hier in Frankfurt und in der Region, also Frankfurt-Rhein-Main. Die Stadtgrenzen sind zwar fix, aber die Rhein-Main-Region ist dann doch gut vernetzt. Und das ist natürlich etwas, wo wir auch ganz klar sagen, wo wir uns, wie gesagt, etablieren wollen und wo wir rechtzeitig und frühzeitig uns dementsprechend engagieren wollen. Also das ist auch immer wieder wichtig, irgendwie Sport mit Purpose und Event mit Purpose, weil am Ende ist Sport doch irgendwie ja was man für sich macht. Ja, man kann Leute begeistern, ja, man kann Leute irgendwie mitnehmen und motivieren, aber also ich habe Zehnkampf immer erstmal für mich gemacht. Die Herausforderung für mich, was kann ich erreichen, wo kann ich da meine Grenzen verschieben? Also es ist irgendwie der Kampf ja gegen dich selbst. Kann dir keiner kaufen, hat keiner einen Vorteil, du machst es und es ist deine Arbeit. Und da hoffe ich, wie gesagt, das habe ich durch meine ehrenamtliche Tätigkeit gemerkt, auch einfach was zurückgeben zu können und was über die eigene aktive Sportkarriere hinausgeht. Und das ist fest bei uns verankert in der Frankfurter Sportagentur, so fest, dass wir es in die Satzung geschrieben haben. Und das ist, glaube ich, auch etwas, wie du am Ende als deiner Verantwortung wieder gerecht wird. Wie gesagt, Verantwortung gegenüber Spitzenathleten, Verantwortung gegenüber dem Läufer, dem Teilnehmer, der zahlt viel Geld dafür, dass er was geboten bekommt. Und am Ende, wie gesagt, auch Verantwortung gegenüber einer Stadt, einer Region, die dadurch durch den Sport entwickelt werden soll. Sport ist für mich die beste Stadtentwicklung, die es gibt. Das ist Stadtmarketing. Das ist, wie gesagt, für die Gesundheit, weiß jeder gut, vielleicht Philipp, das, was du und ich gemacht haben, auf dem Niveau irgendwann nicht mehr.
Hat Grenzen.
Aber prinzipiell, ist das für die Gesundheit gut. Es bringt dir genau die richtigen Werte mit. Und ich sage ja, gerade in turbulenten Zeiten wie diesen aktuell, glaube ich, ist jeder, der in einem Verein ist, jeder, der irgendeinen Sport macht, richtig aufgehoben. Und ich hoffe, dass wir, wie gesagt, da dann dementsprechend unseren Beitrag zu leisten können.
Finde ich stark. Ja, dieses Wochenende, in dieser Woche gehst du ja mit deiner Idee, mit deinem Ansatz, mit deinem Engagement öffentlich. Ja, wird noch einen Artikel in der FAZ geben oder gibt es ja schon, da gerne nochmal reinschauen. Ich bin sehr gespannt über die Diskussionen, die sich jetzt entwickeln, auch über die Rückmeldungen, die du bekommst, weil du weißt ja, und deshalb machst du es ja jetzt auch, das löst was aus, das befördert und befordert eine Auseinandersetzung mit den Themen. Und wenn man der Ausdauerszene eines nicht nachsagen kann, dass sie nicht diskussionsfreudig wäre und zu allen möglichen Entwicklungen etwas zu sagen hätte. Deshalb freue ich mich auch auf eure zu Hause Reaktionen. Schreibt uns gerne, wie ihr das seht, wo ihr eine Entwicklung seht, wo ihr eine Reise gerne mitmachen würdet und was ihr für Gedanken, Ideen und Meinungen dazu habt, denn das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Und ein super spannendes Projekt. Und wir bedanken uns natürlich, dass du gesagt hast, ja, cool, ich mache das mit euch. Ich bin bei euch gerne Gast jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo du damit rausgehst. Und es ist eine sehr, sehr spannende, fast Fußballspiellänge geworden. Dafür haben wir ja hier den Platz und den Raum, um ein paar Gedanken halt auch mal ein bisschen umfassender zu spinnen. Vielen Dank schon mal, Andreas.
Ich schließe mich an, Andreas. Das war eine spannende Skizze einer Vision, die ich mir für Frankfurt auf jeden Fall sehr gut vorstellen kann. Du hast es vorher schon gesagt, man soll euch gerne folgen. Ich wiederhole das nochmal. Wir werden auf jeden Fall deinen Insta-Account bei uns in den Shownotes hier verlinken. Ist die Frankfurter Sportagentur auch schon auf Instagram zu finden? Perfekt. Dann werden wir die da auch direkt hinterlegen. Das heißt, alle Anregungen, Kritik, Ideen etc. natürlich gerne auch an dich direkt oder an die Frankfurter Sportagentur oder unter unseren Post, der ja dann auch morgen zu dieser Folge online kommen wird. Ich denke, alles, was da an Input Input erstmal kommt, ist ja total spannend und bestenfalls kann man da ja auf jeden Fall was auch aufgreifen für 2027.
Auch da, ich freue mich natürlich, wie gesagt, vielen Dank, dass wir hier so eine spannende Diskussion, wie gesagt, ich mit euch als Experten und nicht als Laie, der wie gesagt so ein paar Ideen hatte, die jetzt vielleicht Wirklichkeit werden oder was ist wirklich, wir arbeiten daran, dass sie Wirklichkeit werden und es ist ein spannendes Thema. Ich bin ja froh, dass überhaupt diskutiert wird. Das ist vielleicht das wichtigste Botschaft für mich. Ich freue mich, dass diskutiert wird, wie ich es vorhin bei der Strecke gesagt habe. Es gibt nie ein Optimum, es wird immer irgendjemand natürlich nicht glücklich sein. Wir versuchen hier irgendwie einfach das Ganze so gut wie es geht zu machen. Wir sind für jedes Feedback dankbar, freuen uns da wie gesagt sehr. Ich bin als Athlet ist man ja sowieso kritikfähig. Man hat ja einen Trainer, der einen täglich dann irgendwie doch kritisiert, obwohl man sich anmaßt, einer der Besten der Welt in dem zu sein, was man tut. In diesen Tagen nicht mehr selbstverständlich. Deswegen vielen Dank für die Plattform. Ich freue mich, wie gesagt, riesig darüber zu diskutieren und schauen wir mal, was Frankfurt aus sich macht und was Frankfurt am Ende bewegen will.
Großartig. Dann danken wir euch einmal mehr fürs Zuhören, wünschen euch einen guten Start in euer läuferisches Wochenende, wo auch immer ihr unterwegs sein werdet und hoffen, ihr hört uns auch nächste Woche wieder. Macht's gut, ihr Lieben, bis dahin. Ciao, ciao.